Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Der neue Favorit der UEFA Euro 2024 ist überraschend das Klima. Immer mehr Fans unterstützen den Newcomer, indem sie klimafreundlich mit der Bahn unterwegs sind und bei jeder Fahrt CO2 sparen. Wenn diese Erfolgsserie so weitergeht, stehen die Chancen gut für die grünste EM aller Zeiten. Mehr Infos unter bahn.de/EM2024. Ein Team fürs Klima.
Aha, ich habe immer noch einen Ohrwurm. Weißt du? ESC haben wir geguckt Samstag. Oh mein Gott. Und die Bananen waren auch toll. Haben wir aber nicht gewonnen. Reden wir auch gar nicht drüber. Wir haben ja wieder Kommentar-Highlight der Woche. Komm-Hai heißt das jetzt hier. Jetzt habe ich so ein bisschen Dilemma, Herr Flöte. Das Problem ist, das Kommentar-Highlight der Woche war der Lone Star 84 auf Patreon und der schreibt: Breaking News sind geil. Das ist jetzt so ein bisschen blöd, weil wenn ich das zum Komm-Hai mache, dann ist ja Komm-Hai geil und Breaking News aber auch geil. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das löse. Vielleicht mache ich doch wieder Breaking News. Mal gucken. Ansonsten hätte ich noch den Schötti. Schötti hat auch einen Komm-Hai gemacht. Ja, Grüße gehen raus. Der Baler aus der keltischen Sage hatte wohl sein eigenes IVNI-Match bestritten. Das ist witzig, wenn man weiß, die Story, die ich letzte Woche erzählt habe, wenn man die noch weiß. Dir war sie ja komplett scheißegal gewesen. Und der heißt Baler. So, und jetzt lass einfach loslegen.
Ihr hört den Spotfight Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Monday Night Raw 1512 und was auch 1512 war, das war die Enthüllung der Deckengemälde von Michelangelo in der Sixtinischen Kapelle. Jetzt möchte ich diese Show nicht unbedingt mit großer Kunst vergleichen, aber ich habe es gerade eben getan und dadurch meine Anmoderation erfolgreich gestreckt. Wir sind heute in Norfolk, Virginia zumindest, weil die auch mal wieder dran sind. Wer auch wieder dran ist, das ist hier, da, der, das ist der, die Raw Lacey Evans zu der SmackDown Lacey Evans. Ich begrüße den Mann, bei dem ich lieben gerne diese Show verlassen würde. Das ist der Herr Flöter mit OE.
Wenn ich die Raw Lacey Evans bin, dann bin ich ja absolutes Babyface. Dazu
nein,
später mehr.
Du bist hier.
Dann doch, nein, das ist doch Quatsch. Bei Raw war die Face, da reden wir gleich drüber. Das ist nämlich gar nicht so wichtig. Wir haben ein bisschen was anderes, über was wir reden müssen. Großer weißer Elefant im Raum, vielleicht ist der rosa, man weiß es nicht. Da war was mit Naomi und mit Sasha Banks. Das ist natürlich ein Thema, über das wir gleich und zwar ausführlich diskutieren werden. Aber eine Raw-Show gab es dennoch. Ja, auch die werden wir noch reviewen. Gar kein Thema, mein Lieber. Aber das ist halt, wie es ist. Ja, wenn Themen kommen, dann nehmen wir die. Und das ist das Schöne daran, das nehme ich vorweg. Wir haben was zu diskutieren nach dieser Raw. Und dennoch kann ich schon sagen, diese Raw-Folge war abgesehen von dem ganzen Thema gar nicht so schlecht. Wir haben ja letzte Woche eine Neuausrichtung festgemacht. Würde ich jetzt diese Woche nicht unbedingt behaupten, aber vielleicht kriegen wir ein paar Anleihen raus. Auch das ist ein Thema für gleich, mein Lieber.
Jetzt dreht doch nicht wieder alles gut, Herr Flöter. Die Show war so gut, es waren nur noch zwei Plätze waren frei, habe ich gesehen. Ich überwache immer die Tickets bei Raw und die Ratings und so. Ist ganz toll, zwei Plätze waren frei. Aber bevor wir da kommen, Flöter. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
Ja klar, heute ist der 17. Mai, Mensch.
Ja, nein, ich habe es dir heute schon gesagt. Heute ist der Tag gegen Homophobie, gegen Transphobie und gegen Biphobie. Ja, da kann man ja auch mal feiern heute an der Stelle. Und wir haben noch ganz wichtig, Fußballtippspiel ist ausgewertet. Uiuiui, wir haben ein Fußballtippspiel gemacht. Das ist aber alles, machen wir alles am Ende, Herr Flöte. Ich habe dir gesagt, ich komme über die Bonuspunkte. Lass mal mit der Show anfangen, aus gegebenem Anlass. Also eigentlich vor der Show, 7 Monate vor der Show, habe ich gehört, fangen wir jetzt an. Das ist die früheste Raw-Review aller Zeiten an dieser Stelle. Block 1, was ist los mit Sasha Banks, Herr Flöter? So heißt der Block, das ist meine Frage an dich.
Das ist ein gutes Thema, ja, und das ist natürlich das Thema, was jetzt eigentlich nur diskutiert wird über diese Show. Und das fing alles an mit einem, naja, ich sag mal, mit einem Beitrag, zumindest habe ich es da wahrgenommen, von Sean Ross Sapp bei Fightful. Ja, der hat nämlich sich gewundert, warum denn ein wohl angekündigt geplantes Match, ein Sixpack-Challenge der Frauen so nicht stattfand. Da stand kein Referee dran beispielsweise, da stand auch kein Agent dran und da gab es irgendwie Problemchen. Und da hat er nachgehakt und es hat sich herausgestellt, angeblich sollen Sascha und Naomi nicht ganz so in grün gewesen sein mit dem, was da passieren sollte, diese Sixpack-Challenge. Man muss dazu sagen, diese Sixpack-Challenge an sich war nicht angekündigt vorher. Man hätte die einfach streichen können und was anderes machen können. Hat man am Ende auch getan. Aber man hat das getan in einer Art und Weise, wo ich sagen muss, oh, da höre ich auf, nämlich in der Show, indem man erwähnt, dass die beiden den Koffer gepackt haben und gegangen sind und die Titel bei John Laurinaitis auf den Tisch geknallt haben. Jetzt kann man drüber spekulieren, Work oder nicht Work. Ich sag mal so, John Ross Sapp, der das ganze Thema angeleiert hat, ist sich sehr sicher, dass es kein Work war und die beiden wirklich die Show und die Venue verlassen haben und nicht angetreten sind. Das ist das, worauf wir jetzt schauen und was jetzt gerade diskutiert wird. Ich sag's mal so, es soll wohl Differenzen gegeben haben, was die Ausrichtung dieses Matches angeht. Ja, also es gab erste Spekulationen, dass Naomi wohl Sascha pinnen sollte. Das hat sich nicht bestätigt. Naomi sollte aber diese Six-Pack-Challenge wohl gewinnen und damit ein Titelmatch gegen Bianca bekommen. Da muss ich sagen, huch, da bin ich ja ganz froh, dass der Kerl vielleicht an uns vorbeigegangen ist. Aber lass uns wirklich mal ernsthaft drüber sprechen, was da passiert ist. Es ist sehr, sehr selten, dass WWE sowas aktiv im Programm erwähnt und vor allen Dingen danach noch ein Statement veröffentlicht, in dem man quasi Kayfabe bricht und sagt, ja, das ist eine Scripted Show und es war geplant, das und das zu machen. Die beiden haben sich dagegen entschieden. Es wird behauptet in diesem Statement, dass sie mit zwei Workerinnen nicht arbeiten wollten und sich nicht einigen konnten, obwohl sie 8 Stunden Zeit gehabt hätten. Lassen wir einfach mal so stehen. Das ist die offizielle Darstellung der WWE. Ja, vielleicht mal ganz grundsätzlich deine Einordnung. Ich weiß, du hast nur die Show geschaut, ja, du hast gar nicht so viel gelesen zu dem Thema und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, fangen wir vielleicht damit an, wenn das ein TV-Zuschauer sieht, ja, was ist der erste Gedanke? Es ist ein Work, oder?
Ja, alles ist ein Work in der WWE, also alles ist genauso geplant, bis auf die 5% oder so, die nicht so geplant sind. Ich kann dir sagen, was in der Show gewesen ist, weil ich habe es halt vorher gar nicht so erfahren und ich habe meinen Main-Event-Block gemacht. Es ist ein vorgezogener halber Main-Event-Block. Ich würde einfach sagen, was in der Show passiert ist. Ja, wir legen nämlich los, ganz am Anfang. Letzte Woche wissen wir noch, Asuka gegen Bianca Belair war gewesen. Wenn Asuka gewinnt, wird sie Herausforderin für Bianca Belair um den Titel. Becky Lynch ist eingegriffen und das hat die WWE also so gelöst in der Storyline, dass wir jetzt eine Six-Pack-Challenge bekommen. Du hast sie genannt. Ne? Becky Lynch ist da drin, Asuka ist da drin, Doudrop ist da drin, Nikki ist da drin, warum auch immer. Und eben genannte Sasha Banks und Naomi sollten mit drin sein. Und das wird während der Show ganz am Anfang auch tatsächlich so angekündigt. So, dann sehen wir aber wenig später, dass Adam Pearce mit Becky Lynch am Interview, also draußen irgendwo, keine Ahnung, zugange sind, am Gängen sind. Und Becky Lynch sagt, ein Match kann nicht stattfinden. Wird nicht passieren. Die sind ja abgedüst, die beiden. Naomi und Sasha Banks wird gesagt, die sind nicht mehr da. Die sind abgehauen. Das sagt auch der Kommentator später nochmal. Und Adam Pearce sagt, ja, ganz schlau. Dann machen wir doch jetzt einfach Asuka gegen Becky Lynch. Wer gewinnt, kämpft gegen Bianca Belair um den Titel. Doudrop und Nikki Age, keine Ahnung, was die damit zu tun haben. Die Armen, das sind eigentlich die Armen, die haben halt, die hat man halt vergessen. Vielleicht sind, also vermutlich sind das die genannten, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und mehr weiß ich dann noch nicht. Das Match findet dann später so statt und dann erfahre ich später, oh mein Gott, die sind ja wirklich abgehauen, Sasha Banks und Naomi.
Man greift es vor allen Dingen aber Kommentar auf. Corey Graves sagt ganz, ganz deutlich, das ist unprofessionelles Verhalten. Auch hier könnte man rein interpretieren, das ist ein Work. Ja, die bauen hier irgendeinen Engel auf. Und ganz ehrlich, so ganz abwegig ist das auch nicht. Ja, denn wenn WWE sowas so offensiv anspricht, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Entweder das ist wirklich ein Work, oder aber es sind gekränkte Egos von vielleicht Führungsfiguren, sagen wir es so, ja, die jetzt ganz deutlich
machen. Hätte man aber schlechte Sachen gesagt eigentlich. Hätte man gesagt, wie schlecht Sasha Banks doch eigentlich ist. Und immer verloren,
naja,
sechsmal bei WrestleMania verloren, hätte man dann gesagt.
Richtig, aber man hat natürlich dann mit diesem Statement noch eins draufgesetzt, was kurz danach kam. Völlig also ohne Not in meinen Augen. Ja. Was aber auffällt an diesem Statement ist, erstmal, wie man es begründet, ja, wie gesagt, die wollten nicht gegen zwei Worker gehen, das ist unprofessionell, bla bla bla, das stimmt ja auch alles, wenn es so war, aber man spricht interessanterweise von den Gimmick-Namen, ja, das ist ein kleiner Unterschied zu den Statements, die man sonst so gekriegt hat, an Pressestatements, und die Frage ist, warum haut WWE das raus, ja, denn dieses Match war nicht angekündigt, man hätte es vielleicht einfach umbuchen können und keiner hätte danach gefragt, ja, und normalerweise, wenn Probleme auftreten Backstage, hält man das doch erstmal vielleicht im Geheimen, oder aber man wollte hier den beiden zuvorkommen, bevor die beiden sich äußern können. Und die Dirt Sheets hatten es schon ja aufgegriffen. Ja, Dirt Sheets gar nicht negativ gemeint, sondern ne, die Presse hat es schon aufgegriffen. Fightful war schon drauf. Es gab einen Reader, wo eben dieses Match schon drauf stand und das hat dann nicht stattgefunden. Vielleicht musste man es dann aufgezwungenermaßen begründen. Und jetzt ist natürlich die Spekulation ganz, ganz groß am Laufen. Was ist da wirklich passiert? Und wer ist vor allen Dingen der Leidtragende? Du hast gerade die beiden Doudrop und Nikki genannt, die würde ich jetzt mal ausklammern an der Stelle. Ich glaube, die hätten keine Chance gehabt. Also, es war wohl der Plan, dass Naomi dieses Match hätte gewinnen sollen und ein Title-Match bekommen hätte. Ganz ehrlich, das halte ich für eine sehr, sehr komische Lösung. Und den beiden wurde wohl daraufhin gesagt, dass, ja, also, sie beklagen im Endeffekt, dass der Tag Team Title keine Rolle spielt. Ach ja, herzlich willkommen. Das wussten wir schon länger, ja. Und die beiden kriegen dann gesagt, naja, ihr wart schon eingesetzt, aber halt, ihr solltet im Endeffekt die Champions overputten. Also man plante wohl mit Naomi gegen Bianca und mit Sascha gegen die andere. So, habe ich vergessen. So.
Keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat.
Ronda. Also das ist zumindest das, was spekuliert wird. Ja, wie gesagt, offiziell gibt es ein Statement und offiziell gibt es das, was in der Show gesagt worden ist. Wir können jetzt natürlich vortrefflich drüber diskutieren. Diskutieren wir vielleicht mal den Fall, es ist wirklich ein Work. Ja? Wenn das wirklich ein Work war, dann hätten wir wieder diese Anleihen aus der Attitude-Ära. Es gab solche Sachen schon. Man hat auch Austin schon mal im Programm live vorgeführt, damals Vince selber, der dann wirklich auch offen darüber gesprochen hat, dass mit Austin einfach gegangen ist und dass das nicht ginge. Das damals war auch kein Work. Ja? Da hat man es schon mal gemacht. Und Sasha Banks hat ja auch einen ähnlichen Fall schon mal gehabt, ist noch gar nicht so lange her, hat auch schon mal eine Show verlassen. Und seitdem war sie ja jetzt auch, naja, ich würde mal sagen, für ihre Verhältnisse nicht so präsent eingesetzt. Also im Rumble war sie nicht so wirklich prägnant unterwegs. Danach wurde sie Tag Team Champion. Aber wenn man das vergleicht mit dem, was vorher bei WrestleMania war, beim letzten WrestleMania und dieses Jahr WrestleMania, muss man schon sagen, sie hat schon an Stellenwert eingebüßt, mein Lieber.
Ja, du sprichst es an. Das war damals mit Bayley zusammen die Geschichte nach WrestleMania 35, war es, glaube ich, dass sie halt nicht zufrieden war. So, das ist aber jetzt eine Sache. Nicht zufrieden ist eigentlich jeder zweite Wrestler, vor allem in der WWE. Ist eigentlich kein Grund, um da irgendwie die Arbeit niederzulegen. Und da saß sie offenbar am Boden und wer weiß, was dran ist, hat rumgeheult und weint und alles. Und oh mein Gott, wie schlimm und so. Das war die Story, die wir damals gehört haben. Und dann ist sie einfach gegangen, Monate später wiedergekommen, weil Vince McMahon gesagt hat, komm doch einfach mal wieder, komm, wir machen das nochmal. Auch das fand ich schon unprofessionell an der Stelle. Man weiß nie, was genau gelaufen ist, aber was ich gehört habe, war nicht gut. Und wenn es jetzt das Gleiche wieder ist, dass sie sich jetzt wieder wundert, ach, World Tag Team Title, wie schlecht er eingesetzt ist, ja, dann schau dir diesen Titel mal an von Anfang an. Auch als ihr den hattet, als jeder den hatte, der ist einfach nichts wert. Das verstehe ich nicht. Und dass man dann so unprofessionell ist und rausgeht, da habe ich kein Verständnis, zum zweiten Mal. Und dann kann ich auch verstehen, dass Sasha Banks eben nicht in einer tragenden Rolle eingesetzt wird, weil, ja, ne, was soll die WWE machen, wenn sie jetzt Champion ist, großes Match ansteht und sie dann zum dritten Mal dann sagt, nee, ach, eigentlich möchte ich nicht, nee. Und ich weiß auch nicht, was Naomi damit drin hat, ob die damit reingezogen ist oder was. Naomi wurde in dem Zusammenhang gar nicht so oft erwähnt. Ich kann an der Stelle nur spekulieren, was da gewesen ist. Ich würde mir wünschen, dass es ein Work ist, dass das genauso geplant ist, weil das eine coole Storyline eigentlich ist. Ich glaube, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich glaube nicht daran, dass Naomi jetzt gegen Bianca Belair hätte antreten sollen. Warum und wieso? Und das ist doch, das ist Käse. Das glaube ich nicht dran. Mit dem Namen, da sagst du aber was, dass die nicht ihren echten Namen erwähnen. Das war interessant.
Generell muss man immer alles mit Vorsicht genießen. Ja, wir sind im Wrestling und natürlich tendieren wir Fans auch schnell dazu zu sagen, ja, ist Work. Das mit Cody war Work, alles ist Work. Es kann auch wirklich sein, dass das einfach so gelaufen ist, wie es dargestellt wird. Zumindest, ne, gibt es immer zwei Seiten der Medaille. Es gibt die Darstellung von WWE. Damit wollte man vielleicht auch zuvorkommen. Wie gesagt, das kann ein Ding sein, warum man so ein Statement raushaut. Es spricht aber auch nicht unbedingt für WWE in der Art und Weise, wie man es getan hat. Denn man bricht komplett Fake Kayfabe. Man spricht von einer scripted Show. Ja, man spricht die Unprofessionalität an in der Show. Das ist auch keine feine Art und Weise. Ja, und da kann man auch drüber spekulieren. Hätte man das nicht vielleicht auch anders gelöst, wenn es denn wirklich komplett zu 100% so der Fall wäre, dass man es erstmal gar nicht erwähnt, vielleicht die Nacht drüber schläft. Das scheint ja doch sehr ad hoc gewesen zu sein. Klar, man musste den Plan ändern, aber diese Sixpack-Challenge war, wie gesagt, nicht angekündigt. Und selbst wenn es während der Show passiert und man buckt das um, hätte keiner gefragt. Und da stellen sie mir so ein bisschen die Fragezeichen über den Kopf auf, ja, und denken so, weiß ich nicht, kann ich nicht so richtig einordnen. Glauben wir dem, was jetzt berichtet wird? Es ist wohl kein Work, es ist wohl wirklich so passiert. Die Frage am Ende des Tages ist, okay, was macht man jetzt damit bei WWE? Wir kennen Vince, ja, wir wissen, der kann Ego haben, aber wir kennen Vince auch und wenn der Business wittert und vor allem Geld wittert, dann kann das auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen und sagen wir mal so, das Risiko für Sasha Banks ist vielleicht aktuell nicht so wahnsinnig groß, denn was würde passieren, wenn man sie freistellt, gibt ein paar andere Promoter, die vielleicht die Hand aufhalten und die Schatulle aufmachen, das ist das eine, oder aber sie geht wieder nach Hollywood und dreht weiter munter Serien und Filmchen. Ich glaube, da verdient sie auch kein schlechtes Geld. Also ich glaube, bei ihr ist die Fallhöhe nicht so wahnsinnig hoch. Bei der Naomi würde ich allerdings ein Fragezeichen hintersetzen. Ja, sie ist ja auch liiert mit einem gewissen Herrn Uso. Der ist übrigens quietschvergnügt angetreten in dieser Raw-Episode. Das spricht jetzt auch nicht unbedingt dafür, dass da irgendwas vorgefallen ist. Aber vielleicht ist er auch einfach professionell. Man weiß es nicht. Man weiß ja auch nicht, welche Worte da gefallen sind. Offiziell ist die Darstellung wohl so, dass man versucht hat, sie einzufangen und ihr Ding klar zu machen. Ja, ihr seid Worker und ihr seid Angestellte und ihr habt gefälligst das zu tun, was wir euch sagen. Ja. Und ganz ehrlich, da gehe ich irgendwo auch ein Stück weit mit. Und ich bin auch keiner, der sagt, okay, ihr müsst jetzt aufstehen, nicht wegen den Tech-Titles. Dafür ist mir der Grund zu wenig. Ja. Aber wenn man das vielleicht in Gänze sieht, ja, diese ganze Geschichte, seit vielleicht einem Jahr oder wie lange das bei Sascha jetzt schon ein bisschen brodelt, kann das natürlich eine Kurzschlusshandlung sein, die über mehrere Monate sich aufgebaut hat, gar nicht jetzt ausschlaggebend für dieses eine Match, für diese Tag-Team-Title-Geschichte, sondern einfach nur, naja, mit einer gewissen Unzufriedenheit und vielleicht auch einer bisschen Star-Attitüde, die sie ein bisschen angenommen hat. Und da würde es mich nicht wundern, wenn WWE da auch mal schnell die Tür zuschmeißen könnte und einfach mal ein Exempel statuieren könnte. Also da sind viele, viele Möglichkeiten da. Das sind lustige Verhältnisse gerade da, Backstage, ja, wenn das so stimmt. Oder aber die Trottel glauben das alles gerade und kriegen den größten Work unseres Lebens seit langer Zeit. Ich bin sehr gespannt, wie man es auslöst. Ich würde es aber nicht ausschließen, ja, dass man das hinter geschlossenen Türen jetzt klärt und dann kommen die wieder so Ali-mäßig, ja, Mustafa Ali-mäßig und sind einfach wieder da. Da hat man einen ähnlichen Fall, ja. Und wenn wir wieder über diese Attitude-Geschichte nachdenken, könnte man zumindest, selbst wenn es jetzt kein Work war, ein Work draus machen. Und das ist das Schöne am Wrestling. Ja? Egal, was es jetzt ist und wie es jetzt war, wir haben was zu diskutieren und deswegen tun wir das ja auch gerade ausgiebig. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, was ihr davon mitbekommen habt, wie ihr die ganze Sache auch einschätzt und ihr vor allen Dingen auch den Stellenwert einer Sasha Banks, aber vor allem auch einer Naomi seht. Ja? Und ich glaube, Naomi ist wirklich ersetzbar und vielleicht ist WWE, das Management, auch der Meinung, dass man eine Sasha Banks ersetzen kann. Und wenn man hier wirklich einen Riegel vorschieben möchte, dass Leute sich auflehnen oder vielleicht, naja, Vertragspoker beginnen, dann lässt man sie jetzt den Vertrag aussitzen. Das könnte natürlich passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man sie heute oder morgen einfach entlässt und freigibt für den Markt. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Naja, das hat man ja schon mit verschiedenen gemacht. Naja, einmal ist keinmal, zweimal ist dann einmal zu viel und es ist nichts, also nicht so ein Bagatellvergehen. Ich würde schon sagen, wenn man das zweimal macht, wenn man aus seinen Storylines rausgeht und seine Kolleginnen auch im Stich lässt an der Stelle, dann wird die WWE auch sagen, das ist nicht mit mir. Ob sie dann aussitzen lässt, ob sie dreist sind oder ob sie halt die Verträge haben wollen oder ob sie sagen, komm, du bist gefeuert, das sei mal dahingestellt. Aber ich sehe das nicht gut. Also ich glaube auch jetzt, ich weiß nicht, man hätte es ja storyline-mäßig auch machen können, das Match ist angesetzt, okay, und dann passiert das. Und dann sagt man in der Show, die wurden verprügelt von Shayna Baszler und Natalya oder so und können nicht teilnehmen. Hätte so hätte man es ja auch lösen können. Ja. Aber man spricht es offen an, das heißt, dass wir irgendeinen Grund haben. Ich glaube nicht daran, dass es geplant war, weil dafür ist Sasha Banks und Naomi zu klein. Ganz einfach, in der Storyline. Dafür, da würde man dann wen anders nehmen. Dann würde man dann, keine Ahnung, ein Theory nehmen oder so. Oder irgendwas Größeres. Cody Rhodes vielleicht, dass der irgendwie, dass man da eine große Storyline außerhalb der Bubble, quasi außerhalb des Kayfabes aufbaut. Nicht mit Sasha Banks und Naomi. Ich glaube auch nicht daran, dass Naomi den einen Gürtel gewinnen sollte und Sasha Banks den anderen. Das halte ich für Quatsch. Aber mehr wissen wir an der Stelle nicht. Man kann aber sagen, Sasha Banks Stellung in der Company, spätestens seit dem Vorfall damals, das ist jetzt schon 3 Jahre her oder so, ist nicht mehr so hoch, dass die Stars, die Megastars ihre Ansprüche stellen und die Storylines mitbestimmen wollen, das kennen wir seit Hulk Hogan spätestens, das ist jeder. Jeder große Wrestler, auch ein Brock Lesnar macht das, eine Ronda Rousey wird da ein Mitspracherecht haben. Das ja, da ist eine Sasha Banks aber nicht dazu da, oder nicht da und kann das eben nicht, spätestens seitdem sie das damals gemacht hat, nicht mehr. Und dann kann sie auch nicht einfach ankommen und im Nachhinein sagen, ja, ihr seid alle so böse, warum macht ihr das, warum macht ihr solche Storylines? Ich wäre doch gerne lieber hier in einer tollen Tag Division unterwegs. Ist halt nicht, so funktioniert Wrestling nicht und da kann auch kein anderer kommen. Wenn die WWE das durchgehen lässt, dann kommt da der Nächste an, dann kommt so ein Ali dann auch an. Ali hat gesagt, okay, dann setze ich es halt aus. Der ist aber nicht aus der Show rausgerannt zum zweiten Mal. Deswegen, also da, wir warten es ab, was da kommt. Kein frühes Urteil, ganz frische News für uns. Aber ich fürchte Naomi und Sasha Banks, das wird schwierig in nächster Zeit.
Ich glaube, wir werden ein bisschen schlauer sein, wenn die beiden sich öffentlich äußern sollten. Ja? Wenn das nicht passiert, dann ist es für mich eher ein Indiz, dass es genau so passiert ist und die einfach unter Vertrag stehen und sich nicht äußern können. Kann natürlich sein, ja, jetzt kommen natürlich auch rechtliche Fragen dann auch, ne, ins Spiel, wo man dann einfach klären muss, okay, wie weit können die sich jetzt äußern, solange sie unter Vertrag stehen. Ich weiß nicht, wie lange die Verträge auch noch laufen. Da hängen ein paar Sachen dran, die man da klären muss. Fakt ist jedenfalls, es wäre nicht das erste Mal, dass WWE sowas auch an die große Glocke hängt, aber nicht in der Art und Weise. Und ich finde es ein bisschen, und das möchte ich noch mit sagen und reinbringen, ich finde es ein bisschen schwierig für Leute wie Becky, die jetzt hier war im Gimmick dann das rüberbringen muss, ja, wenn es denn so war und das wirklich der Wahrheit entspricht, dass sie jetzt im Endeffekt auch gegen Sascha schießen muss, auch ein Corey Graves das machen muss. Ich glaube nicht, dass das von den beiden kam, ja, wenn es denn so war, können wir drüber spekulieren, aber das ist genau der Stand, den wir jetzt haben. Mehr wissen wir nicht, wir wissen nichts Konkretes, wir wissen nur das, was einige Medien melden und die sind sich sehr sicher, es war kein Work. Mal gucken, was man draus macht und da werden wir uns die nächsten Wochen noch ein bisschen drüber unterhalten, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber es könnte natürlich, und das vielleicht aus Ausblick, es könnte natürlich eine coole Storyline draus werden. Ja? Vielleicht kommen die irgendwann wieder aus Outlaws, ja, und wir revolutionieren jetzt die Tag-Team-Szene oder der Titel verschwindet. Das wäre jetzt auch nicht unbedingt die schlechteste.
Hat aber beim letzten Mal auch nicht geklappt. Geschichte. So möchte ich dazu sagen. Naja, wir warten es mal ab. Wir warten es mal ab. Also die anderen, so ein Sean Rossep hat natürlich mehr Ahnung als wir, der wird es dann wissen und dann ist das halt so.
Naja,
ich möchte wir haben uns von Team 1 verabschiedet. Das heißt, wir haben jetzt Team 2, was zu Team 1 wird, und Team 2,5, was zu Team 2 wird. Und dann
die Titel sind halt diese
Gürtel. Die Gürtel sind offensichtlich
akzeptiert.
Ja. Oh mein Gott.
Aber gut, das war wohl generell der Plan. Also es ist wohl durchgeklungen, dass die Titel erst bei Money in the Bank wieder verteidigt werden sollten. Gut,
ja,
also dass man keinen Plan hatte mit der Tag Team Division, da gebe ich Sascha.
Wenn das kann Sascha Banks auch nicht erwarten. Also so blöd kann die auch nicht sein, dass dieser Gürtel immer wertvoll wird. Lass mal in Raw jetzt mal wirklich reingehen.
Ja.
Dafür ist zu viel passiert. Wir müssen schon noch drüber reden. Und dafür ist auch wirklich Gutes passiert. Zum Beispiel der Auftakt. Das ist jetzt Block 2 geworden. Eigentlich wäre es ja Block 1 gewesen. Ne? Nigerianischer Maschendrahtzaun. Das war halt tatsächlich, das ist ja kein Klischee. Kennst du diesen nigerianischen Prinzen, ne? Wo man dann immer so im Internet Geld zahlen muss und so? Und so. Das war ein Maschendraht aus Nigeria, kommen wir gleich zu. Denn Stahlkäfig ist aufgebaut, damit beginnt Raw. Jetzt geht's mal sowas von ab. Ich habe mich gefreut. Also Darby Allin ist ja oben von der Leiter runtergesprungen, jetzt muss die WWE ja irgendwie kontern. Ja? Es wird angekündigt, der Nigerian Giant Omos, der kommt natürlich, und MVP kommt mit. Und MVP grüßt uns. Im Käfig steht er schon drin. Dabei darf er doch gar nicht in den Käfig, aber für so eine Promo offensichtlich schon. Ja? Bobby Lashley ist ja gar nicht Almighty, sagt er uns. Omos ist vergleichsweise nice unterwegs, also besser, stärker und so. Vermutlich wird Omos jetzt gleich den Lashley unnötig quälen. Und dann kommt Bobby Lashley raus. Wieder diese Bom, 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 Bom. Und so cooler Entrance. Und der Cedric Alexander, der böse Mann, der geht schon sofort vor dem Match, bevor der überhaupt in den Käfig reingehen kann, auf den Bobby Lashley los und wird kaputt gemacht. Das funktioniert nicht. Also Omos greift auch so ein bisschen mit, aber Bobby Lashley ist quasi relativ unbeeindruckt und geht in dieses Match rein. Ja? Und nach der Werbung startet das dann Omos gegen Bobby Lashley. Ich habe mich gefreut. Cooles Match, zwei große Leute. Steel Cage mag ich eigentlich nicht, aber wenn das so bam, so Giganten sind, warum denn nicht?
Ja, generell auch die Eröffnung fand ich ganz cool, ne? Die Kommentatoren stehen vorm Käfig. So ist die UFC-Style, das fand ich ganz nett. Man sagt uns auch, dass Raw ausverkauft ist. Zwei Plätze gab es noch. Okay, so viel Zeit muss sein.
Ja, ich hab's nachgeguckt.
Was mir auch wieder positiv auffällt, das macht man in den letzten Wochen jetzt öfters, ist dieser Card-Rundown. Du kriegst was an die Hand. Counter und du Cody, ja, bis 10 Uhr lief ein Counter, zwei Stunden lang rund. Fand ich auch ganz cool, ja. Also das wird jetzt so die 10 Uhr-Marke, wird jetzt die Cody-Zeit anscheinend. Man hat anscheinend ein bisschen was vor mit ihm. Das war ganz cool. Und dann hast du halt diesen Käfig da schon stehen und hast diese beiden direkt da drin. Diese Attacke davor, ne, dient einzig und allein dazu, im Endeffekt Face-Pops zu ziehen für Bobby. Und das funktioniert wunderbar. Also sowohl Omos kriegt negative Reaktionen, wie er denn soll, und Bobby kriegt die positiven Reaktionen, wie er denn soll. Und das hat hier funktioniert. Und Cedric Alexander versucht sie halt ins Spiel zu bringen und macht dann auch noch im Match einen ordentlichen Bump. Also das war durchaus ein brauchbares Match. Es war kein 5-Sterne-Match, wie alle Omos-Matches keine 5-Sterne-Matches sein werden. Aber man hat hier nochmal eine andere Facette gefunden. Wir haben jetzt zwei Matches gesehen, das ist jetzt das dritte, was wir sehen, und das ist halt anders, weil eben der Steel Cage eine Rolle spielt. Auch wenn man gar nicht so viel macht, es gibt zwar ein paar Sachen gegen den Käfig und so, aber es kommt dann eben dieser Endspot, und dieser Endspot, den hatte ich so nicht kommen sehen und den habe ich auch so nicht erwartet, mein Lieber.
Das ist übrigens ein ganz klares Argument gegen die Sternen-Ratings, Star-Ratings, ne? 5 Sterne. Es kann kein 5-Sterne-Match werden, hast ja recht, aber was ist die Skala dann wert? Es ist ein Wrestling-Match, das erfüllt seinen Zweck. Ja, da musst du halt alles drumherum werten, so wie der TJ das macht. Man muss ja auch mal Positives über TJ sagen. So, ne? Ist egal. Also der MVP, der greift natürlich fleißig ein. Weil im Steel-Cage-Match, da kann nicht eingegriffen werden, außer MVP, der geht mit so einem Stock da so durch. Das fand ich ganz witzig. Und Moss dominiert dann tatsächlich am Anfang. Und MVP will irgendwann den Bobby Lashley streicheln. Das habe ich nicht verstanden. Der greift da durch, ihm ins Gesicht und so. Und dafür wird ihm dann quasi der Arm gebrochen und ein Spear kommt. Dann soll der Hurtlocker kommen. Der Moss, der kniet erst, steht dann auf, rettet sich in die Ecke. Und dann kommt eben genannter Alexander. Der klettert hoch und hindert dann den Lashley am Rausklettern. Das ist wieder mein Problem mit dem Steel-Cage. Match. Ich will sehen, wie die sich da unten bekriegen. Ich will nicht, dass dann Bobby Lashley flieht. Warum sollte er das tun? Und dafür fliegt dann der Cedric einmal von oben runter, bums, in den Ring. Ein deutlich saferer Spot als der von Darby Allin, muss man sagen. Und Moss fängt dann einen Crossbody ab von Bobby Lashley, auch krasse Sache, hin und her. Und dann gibt es einen Death Valley Driver von Omos an Bobby Lashley durch diese nigerianischen Maschendrahtzaun. Der zerberstet, wie damals mit Roman Reigns und Brock Lesnar. Bums, geht er auf. Bobby Lashley fliegt raus, sagt sich so, oh, cool, steht auf und hat das Match gewonnen.
Ich kann mich auch erinnern, es gab mal einen ähnlichen Spot auch mit Vince selber, ne, mit Austin damals, gab es auch mal sowas. Habe ich, wie gesagt, nicht erwartet. War ein ganz cooles Finish. Jetzt könnte man ja meinen, okay, mit 2-1 ist die Fehde durch, ist es nicht, wir kriegen nachher noch eine Ankündigung, nächste Woche geht's weiter. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also das Match an sich hat mir ganz gut gefallen. Es war ein gutes Showing für Bobby Lashley, aber auch Omos und MVP kriegen durchaus ihre Reaktion. Das kann denen keiner absprechen. Und wie du hast gesagt, diese kleinen Spots, wo MVP da durch den Town durch will und so, da waren ganz coole Sachen dabei. das hat mich unterhalten. Ja, und es ging nicht zu lang. Man hat vielleicht am Anfang vor der ersten Werbung ein bisschen lange gebraucht, um die Regeln nochmal zu erklären, aber das gehört halt auch dazu, ein bisschen Tension aufbauen. Und es war ja auch das Match, was groß beworben war jetzt seit einer Woche. Und das liefert man direkt am Anfang ab. Das hat funktioniert für mich, ohne jetzt wirklich ein Kracher gewesen zu sein. Aber das konnte man gut gucken. Und das Finish kam überraschend und es ist vor allen Dingen ein klares Finish und man lässt vor allen Dingen Bobby gewinnen. Welche Intention er jetzt hat, ne, sich wieder an die Beine zu wenden, weiß ich noch nicht. Vielleicht ist es auch nur MVP, hoffe ich. Ja. Kann mir aber vorstellen, wir setzen jetzt noch einen drauf und wir gehen jetzt Hell in a Cell.
Ja, das wird wahrscheinlich kommen und am Ende kriegt er MVP, wir werden es sehen. So, Block 3 ist jetzt eigentlich Block 2, aber ich habe auch eigentlich keinen Block 3 gehabt, also ist es sowieso Block 3 geworden, weil das andere war auch gar nicht blockwürdig. Wer ist die dritte Frau? Frage ich mich. Denn Liv Morgan, die atmet erstmal tief durch und macht ein Interview nach der fiesen Attacke von Rhea Ripley letzte Woche und sagt uns, Rhea Ripley ist böse, ich will kämpfen. So das im Prinzip. Und dann schauen bei ihr da die Los Lotharios vorbei. Die vergessen kurz, dass die eigentlich ja bei SmackDown sind, aber das macht dann auch nichts. Finn Balor und AJ Styles kommen dann auch noch vorbei und fragen, hör mal Liv, wir drei, wäre das nicht ein cooles Team? Hast du nicht Bock, unserer kleinen Gang zu joinen? Und Liv Morgan sagt, ich denke drüber nach. Die ist so dumm, die denkt einfach drüber nach. Sie war nach. Vielleicht, schauen wir mal. So, und dann geht's direkt weiter. Der Edge, der sitzt in seinem Rollthron, auch irgendwo Backstage rum. The Judgment Day heißt das. Ja, also nicht nur Judgment Day. The Judgment Day. Damien Priest sagt, Respekt an uns, wir sind böse. Rhea Ripley sagt, gefällt mir hier. Und dann sagt Edge nochmal, hört auf, billig zu sein, macht bei uns mit. Jeder darf, auch ein AJ Styles darf. Und irgendwas mit einer Waage macht er auch noch. Und dann, direkt danach, Liv Morgan hat die Zeit jetzt genutzt, hat nachgedacht, geht zum Ring, jawohl, mach mit. Los.
Liv Morgan. Ich glaube, Liv Morgan war einfach überwältigt, weil ich glaube, die ist ja angetan von Finn oder so. Irgendwas, da hat es so ein bisschen.
Das ist nicht die Aaliyah, die angetan ist von denen.
Die Aaliyah, die hat den schon. Ist ein anderes Thema. Nee, ich sag mal so. Also, das Lifting nehme ich noch. Das ist okay. Warum die jetzt nicht gleich sagt, ja, okay, ja. Ich glaube, man wollte ein bisschen Zweifel streuen, ne? Deswegen auch gleich die Judgment Day Promo hinterher, wo eben gesagt wird, hey, ihr könnt euch immer noch anschließen. Auch ihr drei könnt das, ja. Ich glaube, man spielt hier schon sehr, sehr offen mit dem Punkt, dass einer turnen könnte von den dreien. Und mal gucken, das wird wahrscheinlich down the road auch vielleicht passieren, vielleicht aber auch eben nicht. Also inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, sage ich dir ganz ehrlich. Denn eigentlich ist es ja ein ganz cooles Setup jetzt. Du hast 3 gegen 3, du hast die Frauen mit drin. Das kann man eigentlich so machen über ein paar Wochen. Auch wenn es sich so wahnsinnig frisch wirkt mit Liv und Rhea. Und Liv letzte Woche ziemlich schlecht aussah in meinen Augen. Hat die jetzt offiziell wohl Ambition, Rhea doch nochmal die Finger zu kriegen. Da kann man was machen mit. Und die anderen beiden machen mal ein bisschen Tag-Team-Bums. Ist okay. Es ist halt immer noch sehr gewürfelt, das AJ Finn und Liv Morgan-Team. Ja. Los Lotharios, hast du gesagt, warum die jetzt da eine Rolle spielen? Ja, gut, weiß ich nicht. Das Match, was dann übrigens gleich folgt, ist gar nicht so schlecht. Ja. Also davon nur abgesehen mal. Aber dieser Engel mit Judgment Day, ja, der wird leider nicht besser diese Woche in meinen Augen, weil diese Promo war einfach wieder sehr the Judgment Day. War für mich einfach zu nichtssagend. Also ja, schließt euch an, Movement und was weiß ich. Warum? Also, und auch immer diese alle drei müssen was sagen, das ist mir ein bisschen zu too much. Und ganz ehrlich, Rhea, ja, gefällt mir hier so ungefähr, genau das hat sie gesagt. Ja, ich will ausradieren oder irgendwas. Keine Ahnung. Hätte sie doch auch so machen können. Brutality hat sie immer erzählt. Ist egal, macht sie jetzt halt da. Habe ich übrigens nicht gesehen danach. Aber gut, was willst du machen? Match, was dann kommt, ne? Das war ja LJ und
Finn gegen Los Lotharios. Weißt du, was ich
witzig... Das war ja der Aufhänger, ja. Also das Match war wohl schon fix, war wohl angesetzt und deswegen fragen sie ja Liv, ob sie nicht mit rauskommen will. Da hat man zumindest eine logische Erklärung geschaffen, ja.
Ja, immerhin. Ich hätte es so witzig gefunden, weißt du, die sind ja jetzt bei Raw und so, und da ist ja die 24-7-Brigade. Stell dir vor, Edge sagt, kommt alle, ihr könnt alle joinen, und dann kommt die ganze 24-7-Brigade hinterher, und dann sagt Edge, boah, wollt ihr alle gleich 5 Leute? Nö! Und dann rennen sie einfach weiter und irgendwie hinter Dana Brooke her. Hätte ich witzig gefunden.
Das ist ja übrigens auch der Grund, warum die Los Lotharios überhaupt bei Raw aufgetaucht sind zuletzt, ne? Weil die da mit rumgestanden haben. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie, warum die jetzt Grenzgänger sind, aber ganz ehrlich, da muss ich wieder sagen, also entweder ihr habt einen Brandsplit oder ihr habt halt keinen, weil da, also bei den Frauen-Tag-Teams verstehe ich es ja noch, ja, da ist ja irgendwie ein Titel im Spiel, das ist ein Freifahrtschein, okay, aber da finde ich es halt doch sehr dünn, also ja, das ist ein bisschen unerklärt.
Die haben halt festgestellt, dass es bei Raw kein Heel-Jobber-Team mehr übrig ist. Das haben sie halt,
nee, weißt du,
halt
was sie festgestellt haben?
Das Problem. Deswegen sind jetzt die Lotharios gekommen.
Ich sag dir, was sie festgestellt haben. Die haben festgestellt, das ist eigentlich ein ganz cooles Match, die beiden können ja ganz gut mit den anderen und das hat man dann auch gesehen.
Ja, Waller und AJ gegen die Lotharios, ja, Tag-Match halt, war ganz okay. Festigt aber die Story, das finde ich gut, weil es das erste Tag-Match der beiden ist, das war in Ordnung an der Stelle. Es gibt ein Umberto Mutsold auf das Bein von Finn Balor Und der kickt dann den dann quer einmal durch den ganzen Ring durch. Wenn ihr euch eins anguckt, guckt euch diesen Spot an. Der sah richtig, richtig gut aus. Im Gegenzug, Gaza will das jetzt verteidigen, rennt aber völlig stumpf in die andere Ringecke rein. Das sieht man so im Hintergrund. Also eigentlich ist vorne Baller beschäftigt und im Hintergrund sieht man, wie Gaza irgendwie völlig sinnlos da in die Ringecke reinfliegt. Das war auch sehr witzig, aber auf andere Art und Weise. Naja, am Ende gibt es einen phänomenalen Vorarm und einen Coup de Grâce, ne? Die gewinnen das natürlich. Und das ist auch interessant, das waren jetzt erstmal die Einzelfinisher, die haben wir nochmal kennengelernt. Wahrscheinlich irgendwann in naher Zukunft werden die dann Tech-Team-Finisher kriegen. Ich glaube, das ist ein cooles Tech-Team. Wir haben ja eigentlich gedacht, AJ Styles geht einzeln, ne, auf den Gürtel und Bobby Lashley und so. Jetzt haben sie sich für ein Tech-Team mit Finn Balor entschieden, offensichtlich.
Also wrestlerisch sind die beiden ja über jeden Zweifel haben. Ja? Und du hast es auch gesehen, Los Rosarios könnte das auch mitgehen und deswegen hat man dieses Match auch gemacht, glaube ich. Übrigens waren die Los Rosarios gar nicht so schlecht dabei. Also das war jetzt nicht so, dass die beiden Faces da dominiert haben. Also ich habe da schon ein paar Momente gesehen, wo ich sage, oh, das war stärker dargestellt als gedacht. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem. Ja,
also nein, wenn man jetzt weil das mit Team AJ, sich noch nicht gefunden hat. Das ist die Story.
Ja, wenn Squash. Das die Story ist, dann nehme ich die. Okay, ansonsten, Squash muss es nicht sein. Aber da war schon sehr viel. Also AJ hat viel gefressen, muss man schon sagen. Finn dann später auch. Und da waren sehr viele Konter und Twists drin. Sehr viel 50-50 dann Richtung Ende raus. Das nehme ich dann nicht ganz. Liv Morgan übrigens, die steht nur am Ring. Die jubelt die ganze Zeit mit und freut sich. Und die darf dann am Ende. Und das ist dann der große Payoff von diesem Match, dem Bullet Club die Pose machen. Was ist nicht Bullet Club, aber ihr wisst, was ich meine. Also offensichtlich ist sie da jetzt dabei. Wobei, wie gesagt, nach der Darstellung könnte man drüber spekulieren, ob Liv nicht diejenige ist, die vielleicht die Seiten wechselt. Warum auch immer, welche Intention die haben könnte. Aber das halte ich für eine valide Möglichkeit. Und Finn Balor als Demon könnte ich immer noch vorstellen bei The Judgment Day. Aber da sind schon ein paar Möglichkeiten da. Mal gucken, was man jetzt macht. Wird wahrscheinlich erstmal ein Six-Man Mixed Tag werden in irgendeiner Art und Weise. Und das mit den Teilnehmern ist dann auch okay in irgendeiner Art und Weise.
Das ist die Story, das ist okay. Ich frage mich nur, warum AJ Styles und Finn Balor, was die mit Liv Morgan wollen. Haben die irgendwann mal Raw geschaut die letzten Wochen? Die haben alles verloren.
Ja, naja, generell, wie gesagt, dieses Team wirkt ein bisschen sehr gewürfelt. Bei Judgment Day nehme ich das noch so einigermaßen, weil da haben sie es versucht zu erklären, wenn es auch, ein bisschen scheitert. Aber die Judgment Day Story verstehe ich immer noch nicht. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Edge jetzt ist, wie er ist.
Das musst du nicht mehr verstehen. Das ist jetzt halt so. Jetzt akzeptierst du doch einfach.
Aber das macht es nicht besser, wenn er nur Promos hält und nicht mal irgendwo auftaucht. Also das finde ich ein bisschen schwierig.
Ja, der macht doch dann Hell in a Cell. Jetzt wart's doch mal ab. Wir sind beim Rapid Fire angelangt. Ezekiel ist Lacey Evans, Riddle will den Rauch und Tozawa hockt in der Mülltonne. Das habe ich gesehen. Wir fangen an mit dem Theory, der nur noch Theory heißt, mit TH am Anfang. Ich habe mit dem Tobi ein Theory-Special gemacht und gefragt, ob das der neue John Cena wird. Das könnt ihr jetzt auf YouTube und auf allen anderen Kanälen außer Patreon sehen, wenn ihr das möchtet. Patreon kommt bestimmt im Laufe der Zeit auch noch nachgereicht. Jetzt ist erstmal das Match angekündigt, Theory gegen Mustafa Ali. Endlich das Match für Ali. Das ist ja das Match, für das der eigentlich wiedergekommen ist. So, das habe ich mich, aber gefragt, der hat doch jetzt eigentlich letzte Woche, der Ali hat doch gegen Ciampa verloren und so weiter, ne? Ob der das Match jetzt verdient hat. Und eigentlich sieht der Theory das ganz genauso. Erstmal macht er aber noch so ein bisschen Spielchen. Er sagt, also das Match kann ja nur angeläutet werden, wenn wir einen Special Guest Referee haben. Da dachte ich mir, der holt jetzt Earl Hebner raus, weil Earl Hebner hat nämlich heute Geburtstagflöte, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Nein, er holt sich The Miz raus und The Miz hat keine Socken an und das triggert mich jedes Mal. Und der ist wieder Special Guest Referee. Ich frage mich, was muss man tun offiziell, um WWE Special Guest Referee zu werden? Keine Ahnung, vielleicht sagst du es mir dann gleich. Und jetzt sagt halt der Theory genau das. Nö, Match machen wir trotzdem nicht, weil du hast ja letzte Woche verloren. Warum solltest du verlieren und dann ein Match gegen mich kriegen? Absolut in Ordnung. Ersatzgegner. Expect the unexpected, sagt der Theory. Hier, wir Mahan. Jawohl, habe ich mir gesagt. Komm, gib dem Ali auf die Fresse. Und der gibt dem Ali auf die Fresse. Sehr gut. Streak übrigens ist alive. Also der Wir Mahan war nach wie vor bei jeder Raw-Folge jetzt dabei. Es wird ein Squash. Die Superkicks von Ali, die zeigen keine Wirkung. Und dann zieht der Theory auch noch das Bein weg. Also es wird tatsächlich dem Wir geholfen. Das fand ich ein bisschen blöd. Der Ali, der will dann nach draußen diven. Da stellt sich Mister vor. So aus Versehen. Ups. Naja, und dann wird der Miss handgreiflich. Ja, es gibt einen Cervical-Clutch. Und dann gibt es auch ein Selfie mit allen. Also Wir Mahan gewinnt. Und ich weiß nicht, warum man sich den jetzt anschließt, aber alle. Und das war witzig. Aber ich weiß nicht, ob Wir Mahan diese Hilfe braucht. Was soll's? Und dann will der Wir Mahan, jetzt kommt das ganz groß, der Wir Mahan, der will am Ende noch pulten. Aber die böse Art von pulten. Also der will ja im Prinzip, der Mustafa Ali durch dieses Pult durchwerfen. Und was passiert dann, Herr Flöter? Die Mysterios kommen zurück. Deine Mysterios, du liebst sie alle beide. Und zack, die springen einmal auf den drauf und machen sonst nichts und gehen dann wieder weg. Die Mysterios sind wieder da.
Jo, geil. Cool, alles mit allem verwurschtelt, geil. Naja, ich sag mal so, also die Story mit Theory, und also es wäre ja ein Non-Title-Match gewesen. Also das muss man dazu sagen. Es ging nicht um den Titel, aber natürlich hätte Ali hier gewinnen können und dann hätte man sagen können, Contender und so. Aber macht man alles nicht. Es läuft weiterhin auf Miss gegen Ali raus. Ja, mal gucken, da spielt man weiter. Die eigentlich hättest du entlassen sein müssen, Nummer. Bitterer Beigeschmack bei dieser Episode, würde ich sagen. Aber gut, it is what it is. Das fand ich alles noch okay. Auch Wirma Hahn nehme ich noch. Wirma Hahn kriegt das erste Mal so ein bisschen Gegenwehr. Ja, da steckt am Anfang ein paar Dropkicks zumindest ein und die Superkicks, aber die verpuffen auch relativ schnell. Also man schützt ihn hier schon. Ob er jetzt die Hilfe brauchte, habe ich auch nicht unbedingt gesehen. Aber da ging es, glaube ich, eher um die Heal-Heat für Siri und für Miss. Darauf baust du auf. Und Wirma Hahn ist halt genau das, was wir ein bisschen vermutet haben. Er wird jetzt gegen alle gestellt, die halt face sind. Ja, und dafür brauchst du ihn. Was ich nicht brauche, ist dann das Return der Mysterios. Ja? Also, was läuft das jetzt
Crowd,
raus?
Die war heiß. Alle bis auf die zwei, die nicht da waren.
Naja, was wollt ihr jetzt raus? Gibt's jetzt Wirma Hahn und Theory gegen die Mysterios? Oder Miss und Wirma Hahn? Oder nur Wirma Hahn gegen Mysterios? Ich verstehe es nicht so ganz.
Handicap-Match, Herr Flöter.
Ja, wenn er die beiden dann zerstören darf, sehr gerne. Ansonsten will ich das nicht sehen. Ja, mau, eher mau. Ich weiß auch immer noch nicht, ob der Dominik jetzt wieder Nacken hat, ja, ob es ihm gut geht. Das wird gar nicht erwähnt. Ja, also der war doch kaputt. Der ist doch monatelang ausgefallen gefühlt. Also 3 Wochen.
Der ist wieder heile, der konnte wieder hüpfen. Die sind einmal draufgehüpft und sind da weggegangen. Das hat denen gereicht.
Also ich frage mich so ein bisschen, was hier der Punkt war. Ging es hier um Ali, ging es hier um Mist, ging es hier um Wirma Hahn, um was ging es hier? Oder doch eigentlich um Theory? Keine Ahnung, wo die hinwollen. Ja. Übrigens mit unserer These, mit dem US-Title von letzter Woche, hat sich so aus. Ja, ist halt.
Ich gehe nochmal ganz am Anfang an der Show zurück. Also kurz bevor man diese Six-Pack-Challenge-Bums-Dings ankündigt, kündigt man ein weiteres Match an. AK Bro gegen die Usos. Vereinigungsmatch. Und dann steht da so ganz klein SmackDown. Die Crowd hat sich schon gefreut. Schade, ärgerlich. Das ist für Freitag jetzt angekündigt. Oder wie Jimmy Smith sagen würde, Samstag. Ein anderer Jimmy, der Jimmy Uso, der kämpft jetzt gegen den Riddle. Ja, das ist am 15. April stattgefunden. Schon bei SmackDown, da hat der Riddle gewonnen. Wir gucken nochmal, ob er diesmal gewinnt. Giraffen sind es diesmal, die wegfliegen. Warum auch immer. Der Tribal Chief, der muss jetzt natürlich eine Botschaft bringen, weil der Riddle hat natürlich dem Roman Reigns einmal bam ins Gesicht, zack, reingetreten. Jay kommt mit, Randy Orton kommt nicht mit. Randy Orton hat, das sagt man uns, hat etwas Wichtiges in der Familie. Keine Ahnung, irgendwas ganz Wichtiges. Das ist unfair, deswegen wird natürlich der Riddle jetzt fertig gemacht. Diesmal geht kein Hot-Tag, das ist das Problem. Der Riddle versucht dann irgendwann den Super-AKO. Es gibt einen Splash in die Knie vom Riddle drauf und dann greift der Jay dann ein. Der Einroller, geholfen, ja, der geht dann durch, aber Rod Zapata passt auf. Der hat aufgepasst, hat sofort gesehen, nein, das geht nicht, Jay, geh raus. Und Jay geht dann auch raus. Das nutzt natürlich der Riddle aus. Ein Roller, damit steht es 2-0 gegen Jimmy, 1-0 gegen Jay Uso. Jetzt stell dir mal vor, die spielen das Ganze. Der gewinnt jetzt nochmal gegen Jay. Hat dann beide Usos zweimal besiegt und dann irgendwann gegen Roman Reigns. Das kann man wieder aufgreifen. Dann sehen wir ganz zum Ende der Show nochmal Riddle im Nebel stehen. So im Nebel, im Keller. So Backstein überall. Keiner kann uns stoppen. AK Bro, 420 just smoked your ass. Ja, das hat Randy Orton letzte Woche bei Raw Talk auch schon gesehen, aber das guckt ja aber keiner. Und dann kommen die Usos auch nochmal, kommen in unsere Show und wir gewinnen und tatsächlich bei SmackDown Unification, Herr Flöter.
Ja, klassisches, wir bauen nochmal auf, was wir nicht mehr aufbauen müssen, weil es eigentlich schon seit Monaten da liegt. Match, auch hier wieder wrestlerisch okay, es interessiert mich halt nicht. Und interessant fand ich eigentlich nur, wie reagiert jetzt Jimmy nach der Nummer gerade mit seiner Holden. Ja, das hat mich eher interessiert, aber gut, das Match war, wie gesagt, auch nicht gewirkt, aber mehr hast du auch nicht gehabt, es war ein klassisches 50-50-Booking, aber am Ende muss halt einer gewinnen, das hat man zumindest gemacht. Man teast halt jetzt wieder, dass die Faces beide Titel mitnehmen, ich glaube, das wird nicht passieren, aber ich hätte es nicht gebraucht an der Stelle, also das Match ist zu oft gewesen, gefühlt, und jetzt auch das Unification-Match nochmal groß zu pushen für SmackDown, das holt mich auch nicht wirklich ab. Muss man nicht machen, in meinen Augen. Hätte man auch einfach sagen können, findet statt und man hätte die Promos machen können, die wir danach gemacht haben, weil das waren klassische, wir bauen nochmal auf Promos und dann ist gut. Aber gut, man muss halt irgendwie 3 Stunden füllen und Riddle zeigt man halt immer dann, wenn Randy nicht da ist und genau das war der Fall. War ein bisschen dumm auch von Riddle, dass er da einfach rausgeht, so ganz alleine gegen 2. Hätte man ja drauf kommen können, dass die vielleicht was zusammen machen. Was ich gut fand, und das, um auch was Lobendes zu sagen, dass man die Usos-Nummer diesmal nicht hat durchgehen lassen. Ja? Endlich mal ein Referee, der auch wirklich aufpasst, der auch kapiert hat, dass die immer so Sachen machen. Ja? Das finde ich mal gut. Ja? Hat man nächste Woche wahrscheinlich wieder vergessen oder am Freitag, aber das ist geschenkt. Ja? Also das fand ich mal in Ordnung an der Stelle.
Rotzepeda, du bist der beste Mann. So, das ist der Kevin Owens. Er ist heiß auf die DNA-Ergebnisse vom Ezekiel/Elias. Und die kommen rein zufällig genau in dem Moment an, wo er Spotlight bei Raw hat. Das passt, denn die Alpha Academy schaut vorbei. Er hat einen Umschlag dabei. Ja, die haben ja vom Becher damals, also dieser rote Becher, haben die ja Speichel genommen. Und gleichzeitig aber auch von der Gitarre von Elias ein Haar. Ganz schön eklig, sagen sie uns. Und es ist nicht nur irgendein DNA-Lab, es ist wie DNA-Lab an der Stelle. Ja, das ist das Problem, das ist kontaminiert. Konnten sie nicht rausfinden mit Barbecue-Soße. Jetzt hat der Otis natürlich zufällig an dem Tag Barbecue gegessen. Ich weiß nicht, ob das zu Spannung führt. Was soll's, wir kriegen zumindest kein Ergebnis. Owens ist komplett außer sich. Ja, nächste Woche wird Ezekiel dann von Gable verperzt werden, sagt er. Jetzt nicht nächste Woche, Blödsinn. Jetzt Ezekiel gegen Chad Gable ist angesetzt. Owens und Otis mit dabei. Wir freuen uns schon auf die Trios Division bei Raw. Die sehe ich jetzt kommen. Also spätestens jetzt sehe ich die kommen. Kevin Owens pultet und das kann er sehr gut. Das kann er genauso gut wie Becky Lynch. Und das Match ist auch sehr gut. Und dann der beste Moment, die haben es echt gemacht, Herr Flöter. Die haben es echt gemacht. Die haben ein Foto eingeblendet, wo Ezekiel mit Elias zu sehen ist gleichzeitig. Großartig, großartig. Owens guckt weg. Owens will das gar nicht sehen. Der sagt, er hat neben den Eltern gewohnt. Der weiß, dass die keine zwei Söhne hatten. Was soll's? Und dann sagt der Jimmy Smith aus Versehen, weil der Jimmy Smith ist schlecht der Kommentator. Sagt er aus Versehen Elias und Kevin Owens geht voll drauf ein und sagt Jimmy Smith, das ist nicht Elias, genauso wenig wie Cody Rhodes nicht 6 Jahre nicht gewrestelt hat. Großartig! Boom! Hier überschlagen sich die Ereignisse. Raw geht off-screen ohne Ende. Otis rennt dann draußen in Ezekiel um, weil Otis ist bekanntermaßen nicht mehr zu stoppen. Ezekiel macht den Einroller, gewinnt das Match. Cooles Match. Ich bin zufrieden. Ich mag das, Herr Flöter.
Also erstmal, ich weiß nicht, ob man eine DNA-Probe mit Barbecue-Soße kontaminieren kann, aber das
ja,
ist
das findet man dann auch raus, dass es Barbecue-Soße ist. Dafür ist es ja der DNA-Labor.
Ja, gut. Wegen mir. Ja, dann ist das so. Aber das Match war wirklich deswegen einfach nur geil, weil KO abreißt am Mikrofon. Aber volles bekommen. Du hast gerade alles gesagt. Also allein dieser Spruch mit Richtung Cody Rhodes. Großartig, was der mit Byron abzieht. Aber auch geil Corey Graves, der die ganze Zeit, während er da ist am Mikrofon, ihm zur Seite steht. So, ja, sehe ich schon so. Und dann nachher sagt, als er weg war, so, ja, ich muss ja mal mitspielen. Aber der spinnt total. Ja, der ist ja komplett durchgedreht, der Owens. Der ist doch besessen. Da fand ich schon sehr lustig. Bestes Entertainment an der Stelle. Match war wirklich übrigens gar nicht so schlecht. Ja, also das ist immer der Fall, wenn Chad Gable letzte Zeit im Ring steht. Das mag ich. Und Ezekiel hat man hier auch ordentlich gezeigt. Und der darf diesmal halt mit dem gekonterten Einroller gewinnen. Ja, klar. Ja, das finde ich in Ordnung. Aber das ist durchaus zwar seichte, aber lustige Unterhaltung. Ist das Comedy? Ja, es ist Comedy, aber das muss nicht per se schlecht sein. Mich unterhält das Ganze, was die da rund um Ezekiel machen und auch mit KO. Ich frage mich halt immer noch, was jetzt der Payoff ist. Also machen wir jetzt dann irgendwann dieses Pay-Per-View-Match Ezekiel gegen KO und wenn ja, muss er dann eine DNA-Probe abgeben? Keine Ahnung. Nimmt er ihn selber? Ich weiß es nicht, aber das können wir ja in den nächsten Wochen noch klären bis Hell in a Cell. Aber ich glaube, das muss dann irgendwann kommen. Und die Alpha Academy ist da ganz gut geparkt, ja, weil immer noch die Möglichkeit mit Ezekiel und Elias als Tag Team dasteht im Raum. Wenn die das machen, ich sag's nochmal, ich will das sehen. Bitte allein
nur das Comedy-Sinnweg. Ja, wie Earl Hebner, hab ich doch gerade erwähnt. Ja.
Ja, wenn die das irgendwie hinkriegen, ich würde so lachen. sehr lustige Geschichte, hat mich gut unterhalten an der Stelle, war nicht langweilig, cooles Match, aber KO hat's halt komplett rausgerissen, muss man auch sagen.
Ja, du sagst, war Comedy, aber es war gekoppelt mit einem guten Match. Also da kannst du gar nichts sagen. Das war schon in Ordnung. Also Ezekiel und Elias, boah, bitte macht das irgendwie, wie auch immer ihr das hinkriegt. Macht es einfach. Macht es. Es ist ein Traum. Ja, ein halber Traum kommt jetzt. Alexa Bliss, die ist jetzt mit neuer Musik unterwegs. Ja, letztes Mal war ja noch die Gottesmusik, jetzt ist eine neue und sie hat Lilly dabei, damit jeder Lilly kauft. Yay! Und es ist angesetzt, ein Rematch. Alexa Bliss gegen Sonya Deville. Sonya Deville ist jetzt ihren Job los, die Arme. Jetzt ist sie auf das Match vorbereitet. Es klappt tatsächlich besser. Das Match dauert länger und sie hat auch ihre Schnitte, aber so, jetzt passiert das Unvermeidliche. Also sie zieht einmal den Turnbuckle ab, weil sie ja fies ist, sie ist ja ein Heel. Das tut der Ringrichter genau in dem Moment wieder dran, wo eigentlich ein Pin durchgehen sollte. Deswegen gewinnt Sonya Deville nicht. Stattdessen gewinnt Alexa Bliss per DDT, irgend so eine Geschichte. Sonja beschwert sich dann sogar, und das ist das Interessante, die beschwert sich mit einer Ohrfeige am Referee und jetzt ist sie ja nicht mehr offizielle. Das geht jetzt ganz schön in die Suspendierungsrichtung. Vielleicht ist die bald bei Sasha Banks, wer weiß das schon. Und ich möchte mal sagen, Sonja Deville ist in der Story einfach eine schlechte Wrestlerin, deswegen war das gut, dass sie gegen Naomi verloren hat. So.
Weiß ich nicht, ob sie eine schlechte Wrestlerin ist. Sie ist nicht auf dem Niveau von Alexa Bliss und vielleicht auch nicht von Sasha Banks, da gebe ich dir recht. Aber das Match an sich war nicht ganz so gut wie erwartet. Ich bin mir noch nicht ganz so klar darüber, was sie mit Alexa Bliss vorhaben. Neuer Entrance, ja, der passt übrigens ganz gut. Die macht jetzt so ein bisschen einen auf Skatepunk-Girl, so ein bisschen California-Punk-mäßig. Warum nicht? Ja, funktioniert immer. Die Frisur hat sie auch dafür, also go for it. Die Lilly ist halt noch da, aber die spielt keine Rolle mehr. Weiß ich nicht, die lassen wir irgendwann mal wegfahren, dann ist gut. Da kommt sie mit dem Skateboard wie Cora Jade oder was weiß ich, und dann ist es okay. Aber was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass sie letzte Woche ja sehr clean gewinnt, ne? Innerhalb von 30 Sekunden oder sowas, war sehr, sehr eindeutig und diese Woche hat sie echt Probleme, also bis auf den DDT am Ende kriegt sie nicht viel durch. Also ich glaube schon da, dass man hier eigentlich Sonja aufbaut, ja, und dass hier Sonja gegen Adam Pearce nochmal zum Thema wird, Richtung Suspendierung vielleicht oder zumindest wieder mal eine Strafe, dass man da was aufbaut, aber wo will man damit hin? Das ist so ein bisschen die Frage. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass man Alexa Bliss gerade pushen möchte, sondern Alexa Bliss ist Mittel zum Zweck, ja, für die Sonya Deville Story. Und da möchte ich die Fragezeichen dahinter setzen, ob das ist, was das Universum sehen möchte an dieser Stelle. Ich glaube nicht. Ich glaube, die wollen schon Alexa Bliss, die kriegt immer noch gute Reaktionen. Macht bitte was mit der wieder was. Und dann kannst du mit Sonja wegen mir auch weiterspinnen, was du da machen willst.
Ja, jetzt hast du diesen Countdown to Cody schon angesprochen. Der war am Anfang der Show. 1:55 und dann ging der Countdown runter und wurde mehrfach dann noch eingespielt. Ich habe zwei Probleme damit. Also zum einen finde ich nicht, dass ein Auftritt von Cody Rhodes groß genug ist dafür, wenn sie das mit dem Steel Cage Match gemacht hätten vielleicht. Zum anderen ist doch eine Show, weiß ich nicht, ist die so durchgetaktet, dass man genau weiß, dass in 1:55 Cody Rhodes kommt, wo man noch denken soll, dass die Matches auch mal vielleicht ein bisschen länger oder kürzer gehen. Naja gut, jetzt nicht ganz so schlimm. Die Promo von Cody Rhodes, naja. Der ist jetzt erstmal wieder komplett geheilt. Eine Woche ist dieser Prüfstomp her. Da ist gar nichts mehr übrig. Seth Rollins ist auch heute nicht mehr da. Ja? Der ist jetzt im Pandemonium Purgatory. Das ist eine tolle Alliteration, die keinen Sinn ergibt, aber witzig ist. Und Rollins, der sagt ja, also der Rollins, der war von Anfang an erfolgreich mit The Shield und so, während Cody Rhodes selber ja schlecht war, verloren hat. Er hat aber Zeit gehabt, um das zu lernen. Und jetzt ist er besser geworden. Und jetzt würde er doch ganz gerne ein drittes Match haben. Jawohl, wir lieben das, wenn es schon 2-0 steht. Natürlich in Hell in a Cell, weil der Hell in a Cell Pay-Per-View ansteht. Und dann lacht uns der Seth Rollins von der Video-Wall zu. Eins Stomp hast, habe ich gemacht und schon winselst du um ein Rematch. Das fand ich witzig. Und das regt dann die Crowd zum spontanen und abrupten Jubeln an. Und dann hört sie genauso abrupt wieder gebannt zu. Ja, das war vielleicht eingespielt, ich weiß es nicht. Und Cody Rhodes sagt, ja, machen wir. Ja, ich sehe dich in der Hölle. Match ist fix. Keine Entwicklung, aber man hat nochmal 10 Minuten gefüllt.
Ja, ist ein bisschen sehr gehellendes Zelt, um das mal wieder aufzugreifen. Wir haben letzte Woche gesagt, da hat man es noch nicht gemacht. Hier ist es halt, ja. Also ich meine, das Match nehme ich auch ein drittes Mal, weil das Match ist gut, aber ich bleib dabei, das ist mir zu sehr gerusht, diese Story. Lass Seth Rollins bitte den Nemesis sein und später nochmal auf ihn treffen, macht man leider nicht. Aber die Promo, muss ich sagen, hat nicht geliefert. Also Cody war diese Woche nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ja, hat mich abgeholt. Dieser Countdown, den finde ich jetzt nicht so schlimm. Also wenn man das jetzt ein bisschen etablieren möchte, dass die dritte Stunde einen Wert hat, macht man das halt. Und das hat man letzte Woche schon getan mit dem Theory-Match, diese Woche mit der Promo. Problem ist, die Promo hat halt nicht so geliefert wie das Match letzte Woche. Und das macht es ein bisschen schwierig. Warum auch Cody sich jetzt nicht mehr um den US-Title kümmert, das sind so Fragezeichen, die da aufbloppen. Also er hätte ja durchaus legit sagen können, ich will diesen Titel aber haben, ich will Theory nochmal. Vielleicht greift man das nochmal auf. Was ich gut fand, war, dass Seth Rollins sagt, naja, du gewinnst ja nur durch Cheaten das zweite Match. Also die Story hat man nicht vergessen mit dem Hosen festhalten. Das ist okay, ja. Da hat man es nochmal genutzt. Reicht das jetzt für Hell in a Cell? Natürlich nicht, aber mein Gott, es ist halt Hell in a Cell, also machen wir es halt. Und wenn wir eins wissen, dann ist, dass Seth Rollins ganz ordentliche Hell in a Cell-Matches gemacht hat in der Vergangenheit. Und ich glaube, Cody wird da kein Abbruch sein. Das Match wird wieder Richtung 4-5 Sterne gehen. Und da sind wir uns, glaube ich, jetzt schon einig. Und deswegen 10 Pay-Per-View, ordentliche Unterhaltung im Ring. Das werden wir kriegen. Die Promo und den Aufbau finde ich jetzt ein bisschen mehr. Und auch zu sehr, wie gesagt, zu sehr gerusht. Aber gut, it is what it is. Vielleicht kriegen wir noch einen Twist rein. Vielleicht packt man ja auch noch ein Theory dazu. Und es geht wirklich um den US-Title. Dann hätten wir doch wieder die Story von letzter Woche, die wir so ein bisschen aufgerissen haben. Mal gucken. Also ich würde es gerne sehen, ja, dass man Theory da reinpackt. Weil ganz ehrlich, den brauche ich nicht mit Ali und Miss. Sondern den will ich mit den beiden sehen. Und bitte macht was in die Richtung. Und vielleicht nicht Hell in a Cell, aber vielleicht dann Money in the Bank. Hängt den Titel auf oder was weiß ich. Keine Ahnung. Ja, da geht doch was, Freunde. Und wenn ihr das macht, dann bin ich auch zufrieden. Schreibt gerne auch in die Kommentare, wie ihr das seht, meine lieben Freunde. Und überhaupt lasst einen Daumen nach oben da, falls wir das
nicht gemacht haben. Oh ja, ganz wichtig. Sagen wir gleich nochmal. Also so ein Cody Rhodes im Anzug mit dem Koffer, Briefcase, vielleicht würde passen. Naja, schauen wir mal. So, Archus, der will ja jetzt immer noch seine Scheidungspapiere loswerden. Also für die Tamina. Na, Tamina ist wieder mit dabei. Das war ja letztes Mal Tozawa, hat sie nicht gekriegt. Reggie schon. Ja, und dann wirft der Archus, weil er schlau ist, wirft die in eine Mülltonne rein. Und da ist der Tozawa, zack, der hat sich in der Mülltonne versteckt. Kann ja jederzeit eine Chance passieren, dass er mal wen einrollen kann. Und zack, ist der Champion. Deswegen sitzt der da und dann sind die auch zugestellt. Und dann rennt er auch weg, weil in der 24/7 Division rennen alle weg. Ja, Dana Brooke sagt dann nochmal, Dankeschön für letzte Woche, Richie. Hast du toll gemacht, dass ich meinen Gürtel behalten durfte. Ja, und dann möchte der Archus doch gerne den Gürtel zurückhaben. Dann rennt die Dana weg. Oh mein Gott, in die Carmella rein. Carmella hat sehr viel Sex in letzter Zeit und generell. Und dann ist Archus wieder da. Ah, oh, girl, you're back. Das war ja mal eine Story, das war sehr amüsant damals. Und ja, kümmern wir uns später drum. Jetzt will auch Carmella vielleicht Dana Brooke haben, weil die hat ja offensichtlich mit der Selina nichts mehr zu tun. Und erzähl du, Herr Flöter, das scheint dich ja sehr beeindruckt zu haben.
Ja, die 24/7-Pumps kannst du dir knicken und diese Hochzeitsscheiße, die interessiert mich nicht. Aber das Ding mit Carmella und Dana finde ich gar nicht so schlimm. Ja, das kann man durchaus machen. Ist zumindest mal ein Aufbau. Jetzt ist die Quintessenz eigentlich daraus, dass jetzt Carmella dem Archuf helfen will, den Gürtel zurückzugewinnen. Dafür will sie Dana Brooke haben. Also die interessiert den 24/7-Titel nicht. Finde ich auch interessant, ja. Ich meine, die hat ja auch schon alles gewonnen und die hat ja viel Sex. Also das will die noch. Das will die mit dem Gürtel. Ja, ja. Braucht die nicht. Aber, und die ist auch verheiratet inzwischen. Also da hält die sich raus. Da ist die clever. Das ist okay. Ich weiß noch nicht, ob jetzt das so eine ganz große Story ist, so mit der Carmella und Dana. Aber vielleicht kann man darüber dann vielleicht Dana wieder Richtung Frauendivision ziehen. Und da kann man sie vielleicht ganz gut gebrauchen in Zukunft, weil da könnten ein paar Plätze frei werden, habe ich gehört.
Du hast aber auch keinen Spaß im Leben, ne? Jetzt gönn dir doch mal die 24-7-Division, die ist doch richtig toll. Mhm. Eins habe ich noch, ein allerletztes habe ich noch. Jetzt stell dir mal vor, ich stehe jetzt im Ring und ich announce das jetzt. Ich bin kein Ring-Announcer, das bist ja du und du gehst auch immer sehr viel im Ring rum, ich habe das gesehen. So, jetzt stell dir mal vor, ich announce Folgendes. Mutter, Hausfrau, Tochter, US Marine und WWE-Superstar Lacey Evans! Und dann kommt eine rein und feiert und flext da rum. Frage ich jetzt offen in die Runde, ist das Heel oder Face? Sie sagt zumindest, ich respektiere unsere Soldaten, alle aufstehen jetzt und Applaus für unsere Soldaten, USA und so weiter. Soldaten sind sogar auch vor Ort, danke an die. Endlich bin ich bei Raw, wollte sie uns sagen, um zu zeigen, wie man mit Arbeit gewinnen kann. Und Kinder habe ich auch und Soldaten bin ich, Lacey Evans.
Jo, Nein, das war klassisch, das war eine klassische Face-Promo. Erzähl mir, was du willst. Die klatscht mit Kindern.
Das ist Heel, genau wie letzte Woche. Die Ankündigung ist Heel.
Das, was sie im Ring macht, war eine klassische Face-Promo. Ey, Patriotismus-Nummer spielen und das funktioniert bei den Amerikanern halt. Das war, also, ich weiß nicht, wo die hinwollen mit ihr. Übrigens, erklärt ihr auch nicht, warum die jetzt bei Raw ist. Sie ist halt einfach da jetzt, okay. Was ich mitgenommen habe, ist Wake Up, Work und Win. Na, das ist wohl das, was ich jetzt machen will. Also drei Ws und Ws stehen ja bekanntlich für Gewinn. Aber ich habe immer noch nicht so richtig rausgehört, was sie jetzt für Ambitionen hat. Also, keine Ahnung, warum die das uns erzählt jede Woche. Zumindest hat sie nicht gemeint. Doch.
Die kennt ja bestimmt welche Soldaten, welche Marines, die kann so ein Tech-Team bilden.
Vielleicht hat man aber auch gemerkt, dass man jetzt doch ein paar Faces eher braucht und doch keine, man weiß es nicht. Das mit der Heel-Geschichte, das war ja auch so eine Dirt-Sheet-Meldung, dass sie bei Raw angekommen ist, das stimmt, ja, aber offensichtlich jetzt doch wieder, oder man hält sich's noch offen und weiß selber noch nicht so Richtung und spielt die Nummer einfach nur noch ein bisschen, lässt noch ein bisschen zappeln uns, ganz ehrlich, aber so heiß finde ich die Geschichte nicht, als dass das eine Geschichte wäre, wo ich zappeln möchte, ja. Also mir ist relativ egal, was sie uns erzählt und es war jetzt das zweite Mal, dass sie rauskommt, wo ich sage, warum, ja, was will die eigentlich? Außer sagen, ey, unsere Marines und überhaupt, bitte, nicht meins, aber das macht sie für mich jetzt auch nicht interessant. Übrigens habe ich immer dieselbe Klamotte an. Warum? Ja, früher hat die immer schöne Kleider gehabt.
Sollte Uniform, das heißt nicht umsonst Uniform. Herr Flitter, ich würde dich aber schon gerne zappeln sehen, ehrlich gesagt.
Nee.
Nee, machen wir nicht. Ja, das war das Rapid Fire. Es war schon viel los, irgendwie bei Raw. Kann man ja nicht anders sagen. Ja,
naja. Ich glaube, man spricht halt nicht drüber aufgrund der Gegebenheiten, aber die Raw, das nehmen wir jetzt schon vorweg, vor dem Main Event Segment war durchaus wieder sehr brauchbar. Also das gebe ich denen schon. Da waren einige Sachen drin, auch einige Sachen, aber wir sind halt wieder vor einem C-Pay-Per-View, so möchte ich es mal ausdrücken mit Hell in a Cell. Da haben wir schon vorher gesagt, naja, da müssen wir jetzt noch durch und dann kommt Money in the Bank, dann kommen die großen Nummern und dementsprechend klatscht man jetzt halt Hell in a Cell-Matches hin. Die Frage ist, wie viel macht man am Ende? Bei den Frauen weiß ich nicht, ob man eins plant aktuell. Ich glaube, die Nummer ist so ein bisschen durch mit denen. Die Frauen müssen alles gleich machen wie die Männer. Vielleicht wird es wirklich noch Omos und Lashley. Wir kriegen halt zwei mit Cody und Seth doch. Kann ich mir gut vorstellen. Das könnte dann Sinn gemacht haben, das Eröffnungsmatch, wenn das der Quintessenz war. Aber mal gucken, was jetzt noch passiert ist im Main Event. Offensichtlich gab es da ja andere Pläne.
Da bin ich mal gespannt. Main Event Block. Eieiei, vier weg, zwei bleiben. Erstmal, die Show geht ja damit los, dass Corey Graves sagt, vielleicht ist das auch ein bisschen, weiß ich nicht, Ironie dabei. Die Raw Frauen Division, die war noch nie so kompetitiv wie jetzt, sagt er uns am Anfang, als diese Sixpack-Challenge bekannt gegeben wird. Die fällt jetzt flach. Und jetzt bekommen wir Asuka gegen Becky Lynch. Asuka macht auch nochmal eine kurze Promo. Ich verstehe kein Wort, muss ich dir ganz ehrlich sagen, aber offensichtlich will sie gewinnen an der Stelle. Ich weiß auch immer noch nicht genau, warum Dudorf und Nikki A.S.H. rausgenommen worden sind. Oder lass mal darüber jetzt reden. Also nicht Storyline-mäßig haben sie keine Erklärung. Aber jetzt mal unter uns. Jetzt haben doch Sasha Banks offensichtlich gesagt, dass die zwei da drin hätten, mit denen sie nicht gerne zusammenworken. Und das schon seit Wochen. So, ich möchte Becky Lynch ausschließen. Asuka war gar nicht da. So, gegenseitig werden sie sich ja auch nicht meinen. Bleiben ja nur Dudorf und Nikki A.S.H. A.S.H. Glaubst du, dass es um die ging, dass die unsafe worken?
Naja, es gibt ja Berichte inzwischen von angeblich nahestehenden Personen von die mit dem Klo, ja? Wie heißt sie?
Nomi.
Dass das nicht der Fall gewesen sein soll, sondern dass sie rein aus kreativen Gründen sich dagegen gewehrt haben. Das müssen wir halt mal hinstellen. Das ist aber das, was WWE uns an die Hand gegeben hat mit diesem Statement, ja? Die nennen die Namen nicht, aber nennen explizit zwei Personen, gegen die es da ging. Naja. Das ist übrigens auch nicht professionell, selbst wenn das der Fall wäre. Ja, selbst wenn ich den beiden jetzt recht gehe, ich glaube, bei einer Nikki, ja, und bei einer Dujob würde ich das fast ausschließen wollen, weil das sind auch zwei Frauen, die so lange schon dabei sind. Und ganz ehrlich, wenn hier eine unsafe worked, dann ist es ja wohl Naomi. Also, das ist das, was mich so ein bisschen
stutzig macht. Da wollte ich ein bisschen drauf hinaus, Herr Flöter. Ja.
Aber gut, das ist, wie gesagt,
Spekulation.
Ja, Spekulation im Blätterwald. Aber das ist halt schon eine Frage. Warum nimmt man jetzt die anderen beiden raus? Offensichtlich war da wohl ein Engel geplant, wenn das denn stimmt, diese Berichte, dass die meinen auch schon wieder splitten sollten. Das hat man ja letzte Woche schon angedeutet. Vielleicht wollte man das jetzt nicht auf diese Ebene bringen. Ja, und deswegen hatte man auch, um den Mehrwert reinzubringen oder größeren Namen reinzubringen, die anderen zwei noch drin. Ganz ehrlich, ich bleibe dabei. Ich glaube, dass dieses Sixpack-Challenge keine gute Idee gewesen wäre. Schon gar nicht mit dem Ausgang, der angeblich geplant war. Mit Naomi, weil das hätte für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Da hätte ich jetzt hier gesessen und hätte gesagt, was ist das für ein Scheiß? Warum denn Naomi? Was will ich denn mit Naomi jetzt in dem Titelmatch? Ja, das hat man ja dann nicht gemacht. Und ganz ehrlich, dieses Match, was wir jetzt kriegen mit Asuka gegen Becky, ja, das ist ein klassisches Number One Contenders Match. Man nennt es halt nicht mehr so. Man sagt halt jetzt, der Sieger kriegt ein Titelmatch, bla bla, aber es ist ein Number One Contenders Match. So. Und das ist ein Stilmittel, das hat man lange nicht mehr so wirklich genutzt, weil ne, man hat ja immer diese Contenders Matches gemacht, die damit nichts zu tun haben, sondern ne, da muss sich einer beweisen, bla bla bla. Das war alles Quatsch. Schön, dass man das wieder macht und das jetzt einfach genutzt hat. Wenn es aus der Not rausgeboren ist, okay, geil. Dann haben wir jetzt zumindest Asuka gegen Becky Lynch gekriegt. Das Einzige, was ich sage, ist, das ist für mich eigentlich immer noch ein Pay-Per-View-Match. Ja? Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das Match nicht bei einer Raw stattfindet, sondern eben erst dann später. Und vor allen Dingen, wenn ich dann wieder auf die Uhr schaue, ist das ein selbes Problem wie letzte Woche mit Asuka und Bianca. Du hast nicht so wahnsinnig viel Zeit. Es war doppelt so viel Zeit wie letzte Woche, aber es waren halt auch bloß 3-4 Minuten letzte Woche. So sieht das Match aus, aber man bringt direkt Action rein und da haben wir gedacht, okay, das könnte ein Stilmittel sein für Stunde 3. Ich glaube, die wollen nicht lange rumtun im Main Event. Die wollen auf die Fresse geben und die beiden machen das auch. Das ist dann auch wieder okay. Angucken ließ sich das Ganze ganz gut. Bianca sitzt noch draußen rum. Da war natürlich klar, dass da irgendwas passiert in die Richtung. Und man bringt diese drei, die jetzt oben den Titel dann weitermachen werden, einfach in einen Zusammenhang. Und wie gesagt, da bleibt ja auch die Möglichkeit, Triple Threat zu machen oder was auch immer man dann davor hat. Ist es jetzt ausreichend für ein Main Event mit 8 Minuten, 7, 8 Minuten? Finde ich es vielleicht ein bisschen wenig für die Ansetzung. Das ist mein Kritikpunkt.
Naja, es ist so ein halbgares Ding. Also erstmal diese Six-Pack-Challenge sollte ja offensichtlich auch Main Event werden. Also man hat, glaube ich, umgeplant. Man wollte zuerst Bobby Lashley und dann haben sie es aber dann doch gesagt, wir machen jetzt diese Six-Pack-Challenge. Und die haben sich offensichtlich 8 Stunden auf dieses Match vorbereitet. So war ja die Aussage. Das heißt, die haben sich schon irgendwas überlegt für dieses Match, irgendwelche Spots und so. Vielleicht wäre es ja doch attraktiv geworden. Und vielleicht wäre da die Story gewesen, dass sich Becky Lynch und Asuka gegenseitig rausgenommen hätten. Und dann weiß ich auch nicht, ob Naomi gewinnen muss. Dann lass doch irgendwie Nikki oder Dudorf. Von Dudorf gegen Bianca, weil er hatten wir theoretisch auch schon 5-mal gehabt, meinetwegen, ja. Aber das wäre vielleicht die Story. Und dann hätten wir erst Becky Lynch gegen Asuka und dann erst gegen Belair. Das wäre vielleicht die Story gewesen. Jetzt bekommen wir das jetzt schon und ich sehe das ganz genauso. Also das Match ist zu groß für ein Raw Main Event, den man auch gar nicht ankündigt, eine Woche vorher oder so. Und es ist aber auch eigentlich ist es auch ganz cool, weil du haust halt jetzt diese Action raus. Irgendwie 6, 7, 8 Minuten waren es am Ende. Bam, bam, bam. War richtig gut anzusehen für das, was es war. Aber ich wollte dieses Match nicht sehen. Ich habe es jetzt schon gesehen. Jetzt ist es beim nächsten Mal nicht mehr so toll, zumal wir einen Finish kriegen. Auch wenn natürlich viel Fuck-Finish dabei war. Aber wir kommen tatsächlich an ein Ergebnis. Pass auf. Also erstmal, Asuka Lock geht früh durch, ne? Wird aber dann umgedreht. Ein Armbar wiederum wird rein rausgedreht dann so. Das war technisch hochwertig an der Stelle. Und dann legt sich die Becky Lynch sinnloserweise mit Bianca Belair, die eigentlich gar nichts macht, die auch gar nicht mitkommentiert, weil sie das nicht so gut kann vermutlich. Und dann wirft die Becky Lynch die Asuka in Bianca Belair rein. Das mag die natürlich nicht. Und dann wirft die Becky Lynch die Asuka in den Ring. Das mag die auch nicht, aber das ist zumindest regelkonform. Und jetzt überschlagen sich dann am Ende die Ereignisse, weil Bianca Belair, die will jetzt rein. Die will jetzt der Becky Lynch aber sowas von auf die Fresse geben. Der Referee ist abgelenkt, der kriegt nichts mehr mit. Das nutzt Becky Lynch aus, um den Regenschirm von der Asuka zu holen, der vielleicht ein Sonnenschirm ist. Bams! Zieht ihr den über? Nein, macht sie nicht, weil vorher kommt die grüne Schlotze. Green Mist, ja, ins Gesicht. Referee sieht gar nichts davon. Sieht auch hinterher gar nicht, dass alles grün ist. Ist egal. Pin, zack, Asuka. Jetzt gegen Bianca Belair, vermutlich bei Hell in a Cell.
Ja, das Finish ist okay. Ne? Ich habe trotzdem Problemchen damit, wenn Becky da jetzt mehr oder weniger clean verliert.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Sehr, sehr seltene Niederlage für Becky Lynch, ja.
Finde ich gewagt, ja, passt natürlich zu der Story, die sie gerade spielt, ja, sie ist Rock Bottom und sie ist am Boden angekommen, bla bla bla, das ist dann irgendwie okay, das wird man weiter erklären, wahrscheinlich buckt man sie trotzdem noch irgendwie rein, kann man nicht vorstellen, dass man sie rauslässt auf der Pay-Per-View-Card, aber das Match, wie gesagt, ist zu gut dafür, das jetzt hier in 8 Minuten zu verbraten, auch wenn diese 8 Minuten Spaß gemacht haben, du siehst sofort, die beiden haben anderes Niveau wie eben eine Naomi, ja, und dementsprechend, hätte ich dieses Match gerne nochmal auf große Bühne gesehen. Ja, vielleicht auch dann mit Bianca wegen mir bei Hell in a Cell, Triple Threat. Warum denn nicht? Ja, da kannst du genauso wieder erklären, warum Bianca den Titel jetzt nicht verliert, weil nämlich Asuka und Becky sich gegenseitig geben und dann Bianca irgendwie abstaubt. Keiner geht irgendwie geschwächt raus. Das ist dann okay. Eigentlich musst du ja, so wie es jetzt dasteht, Asuka irgendwie auch Richtung Titel bringen. Aber ich glaube nicht, dass es der Plan war. Vielleicht ist das auch die Idee gewesen, warum man Naomi reinspringen wollte. Ich glaube, man hat noch nicht vor, Asuka den Titel jetzt zu geben. Und das ja, ist vielleicht
oder
einfach
oder man hat jetzt die Challenge gemacht, damit Becky Lynch nicht gepinnt wird.
Auf kann natürlich sein, ja.
Tun lassen können.
Kann ja natürlich sein, aber ich bin sehr gespannt, wie sie das jetzt auflösen wollen, weil eigentlich musst du das Triple Threat jetzt schon fast bringen. Ja? Dafür ist die Bühne aber zu klein, wenn du danach eine Stadionshow hast mit Money in the Bank mit 40.000 Zuschauern. Da würde das eher hinpassen. Ganz ehrlich, wenn die das irgendwann machen, freue ich mich drauf. Asuka gegen Becky Lynch wegen mir auch nochmal, aber du sagst es, der erste Zauber ist ein bisschen verflogen. Nicht, weil es schlecht war, ganz im Gegenteil. Das war geil, ja. Aber selbes Problem wie letzte Woche, Asuka zu früh zurück in den Ring gebracht, bei einer Raw. Lass die doch einfach da sein und bring die dann in ein Number One Contenders Match bei einem Pay-Per-View. Dann hätte es einen größeren Stellenwert gehabt. Und das hätte man machen können bei Backlash beispielsweise, hat man nicht getan. Und jetzt tut man es hier auch nicht und rusht das jetzt quasi so ein bisschen durch. Vielleicht auch wegen geänderten Plänen, mag sein. Aber grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dieser Frauendivision um den Titel. Mit Bianca, Asuka und Becky hast du drei Namen drin, die alle funktionieren. Mit Asuka hast du eine neue Facette drin. Bianca hat gezeigt, was sie kann. Und ich glaube auch Asuka und Becky Lynch können nochmal 20 Minuten, 25 Minuten bei der Pay-Per-View gehen. Und das Match wird gut. Das traue ich denen allen zu. Von daher kann ich da gar nicht so viel meckern. Außer vielleicht, es ist einfach untergegangen in dieser Raw und darüber spricht leider keiner. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass diese Pläne da anscheinend geändert wurden. Diese Green Mist-Ding war ich nie ein Freund von, werde ich nie sein, schon bei Great Muta nicht. Von daher, was soll ich dazu sagen? Passt aber ganz lustig zu den Haaren, habe ich mir gedacht. Und das Bild war ganz nett, wie dann die Schlotze runterläuft. Also von daher.
Vielleicht das ist das okay. Ding, was Hashtag Tobi500 am Ende wird. Dass dann der TJ dem Tobi einfach mal grüne Schlotze ins Gesicht und dann kann der Tobi sagen, ob das wirklich schlimm ist. Das wäre doch was. Hashtag Tobi500, wir sind echt nah davor. Ich hätte nicht gedacht, dass wir nach WrestleMania bei den Patches nochmal so abgehen, liebe Leute. Ey, dankeschön, super. Fehlt nicht mehr viel, dann haben wir Hashtag Tobi500 fertig.
So sieht's aus. Ja. Naja, aber damit geht die Raw zu Ende. Der ereignisreiche Raw, du hast es schon gesagt, glaube ich, nicht eine Raw, die jetzt ganz auf dem Niveau von letzter Woche war, aber deutlich über dem, was die Wochen davor passiert ist. Das möchte ich denen schon geben. Unterhält mich vieles gerade. Ja, also wie gesagt, auch die KO-Geschichte hätte ich nie für möglich gehalten. Habe ich immer gefragt, warum die das machen mit Ezekiel, aber doch, es ist lustig. Ja, deswegen machen die es.
Ja.
Das ist okay. Und du hast immer noch so viele Möglichkeiten. Wie gesagt, das, was am ehesten vielleicht so ein bisschen runtergefallen ist, war eigentlich die Cody-Geschichte. Und das fand ich ein bisschen überraschend. Aber auch das
hat dritte Match, es juckt doch keinen mehr. Sollst du jetzt 2-0 oder 2-1 am Ende ausgehen? Oder
naja, 3-0? Komm. Das Interessante daran ist, dass es auch innerhalb der Raw schon nicht den ganz großen Stellenwert hatte, meines Erachtens. Du hast zwar diesen Countdown gemacht, was ich, aber das war dann eine Geschichte von 10 Minuten, dieses Match steht und alle sagen so, ja, okay, so, weiter geht's. Und das Match selber wird wieder abreißen, das wissen die natürlich auch. Ja? Und mit dem Käfig drumherum wahrscheinlich noch viel mehr, sind ein paar Spots möglich. Und darüber kommt diese Ansetzung nochmal. Und ich hoffe nur nicht, dass sie jetzt auf ein 2-1 gehen, weil das wäre dann richtig dämlich. Weil dann
war es gar nichts wieder wert. Ne?
Ja, dann war es gar nichts wert. Aber gut, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube, es geht darum, dass man Cody so weit triggern will, dass er jetzt eben nicht mehr professionell bleibt. Und wenn das der Hintergrund ist, wird es lustig, weil das ist gerade ja ein Thema. Professionalität im Wrestling, meine lieben Freunde. Okay, ja. Da schließt sich der Kreis von dieser Raw. Ich habe immer noch zwei Awards. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so richtig sicher, wem ich die gebe.
Sollst sie zwischendurch machen, damit es unterhaltsamer
ja,
bleibt? Vergiss die jedes Mal.
Na, ich vergesse sie nicht, aber ich habe auch nicht so richtig was gesehen, wo ich sage,
ja, dann denk noch mal drüber nach, weil ich fand Raw nämlich auch in Ordnung. Und ich finde gar nicht, dass es untergeht. Ich finde, es geht nur unter, wenn man so blöd ist, so Sachen hört wie uns und im Internet drüber guckt. Also der normale Fernsehzuschauer hat einfach eine gute Folge Raw gesehen und so im Nebensatz mitbekommen, dass da irgendwas mit Naomi und Sasha Banks war, glaubt es aber, dass es im Kontext des Wrestlings war. Und so groß ist das Ding am Ende wahrscheinlich auch gar nicht. Wir reden hier viel darüber. Für uns ist es vielleicht ein bisschen größer. Aber am Ende des Tages, ich meine, was soll da groß rauskommen? Also Raw hat mir echt gefallen und ich finde, das sollte nicht untergehen.
Ja, gehe ich mit. Ich habe auf jeden Fall mal einen Vollpfosten-Moment, mein Lieber.
Ja, Vollpfosten-Moment des Tages.
Ja, geht natürlich an Omos. Hast du gesehen, wie der da steht? Also erstmal, ne, der nigerianische Stahl, ja, also erstmal, da müsst ihr ja wissen, dass das nichts aushält, das Ding. Und dann steht er da wie so ein Volltrottel, halt wirklich einfach im Ring und guckt so, oh, der liegt jetzt auf meinem Stahl, Waschendrahtzaun, uiuiui. Dass er hätte vielleicht mal drauf kommen können.
Er hat das gesehen, uiuiui, und bam, springt er über den Lashley.
Aber du musst wirklich das Bild mal anschauen, wie der Lashley drauf ist. Lashley hält sich ja sogar noch fest, damit er nicht gleich runterrutscht. Ja? Da hätte ja der Omos schalten können. Da hätte der Omos ja sagen können, ah, hier geblieben. Ja, so wie es schon mal gemacht hat, am Kopf greifen und wieder reinholen. Ist nicht passiert, also absoluter Volltrottel, muss man schon sagen.
Ja. Die goldene Flöte.
Ja, und da tue ich mich ein bisschen schwer. Eigentlich muss es Asuka sein. Asuka hat damit ein Titelmatch klar gemacht. Ist komplett raus aus der ganzen Geschichte, was da läuft mit Bianca und so. Das finde ich eigentlich ganz lustig, diese Darstellung im Asuka, das hast du letzte Woche schon angesprochen, will einfach diesen Titel haben. Der ist komplett egal, was da sonst passiert. Ja, gut, dann mache ich halt Becky nochmal glatt und dann kriegen wir ein Titelmatch. Und wegen mir auch gegen Bianca, ist egal. Übrigens, Face-Face wäre es dann ja jetzt. Ne? Das ist auch eine interessante Konstellation. Ja. Das macht man nicht so oft, aber die beiden können das worken, bin ich mir sicher. Oder es gibt eben noch einen Twist. Aber für jetzt ist sie wohl dann definitiv der MVP von dieser Show gewesen, denn sie hat ihren Titelmatch klar gemacht. Im Gegensatz zu vielen anderen, die
vergessen haben, mehr Bock habe, als auf andere.
Also wie gesagt, Cody hätte man schon nochmal Richtung Erst-Title was sagen können. Das wäre vielleicht clever gewesen, dass wir die ein bisschen verschenkt, aber vielleicht greifen wir es nächste Woche auf.
Was wir nächste Woche nicht aufgreifen, sondern heute abhandeln werden, weil ich keine andere Plattform dafür habe, weil ich kein Twitter habe, werden auf das Fußballtippspiel eingehen, weil die Bundesliga-Saison ist zu Ende. Ihr könnt jetzt im Prinzip abschalten. Dankeschön und auf Wiedersehen. Wir haben auch keine Zeit mehr und so. Ihr könnt alle abschalten. Pass auf, wir müssen noch die Leute ehren, die bei uns gewonnen haben. Wir haben ja ein inoffizielles Spotify-Tippspiel. kicktipp.de/wrestlingball heißt das. Wir haben es nicht oft genug getriggert, aber wir machen es zunächst, dann mache ich das nochmal. Weißt du, wer da gewonnen hat? Der Flöter, der Tim hat gewonnen. Ja, der hat gewonnen vor dem Kevin und vor dem Gartenstuhl. Glückwunsch an euch, es gibt keine Preise, aber Ehre und eine Nennung hier. Auf Platz 4 ist Herr Flöter.
Ja, sag's ruhig. Ich habe bis bei den Bonusfragen, habe ich ein
bisschen reingeschissen,
muss man sagen. Da war ich gut dabei. Also ich,
ja, lass doch mal die Bonusfragen reden.
Ja, Bonuswagen war nicht so gut, da habe ich bloß 8 Punkte geholt, haben andere 20 gehabt.
Nicht 20, sag das falsch. Also, ich habe dir gesagt, ich komme über die Bonuspunkte und ich habe die meisten Bonuspunkte, 24, du 8. 8 nur.
Und was hast du insgesamt, wo bist du gelandet, mein Lieber?
Muss ich gucken, warte, Achtung, scroll.
Ich möchte die Zeit nutzen, während du das guckst. Ich habe sehr viel Spaß gehabt daran, an diesem Kickspiel für die Bundesliga. Und ich würde sagen, das machen wir nächste Woche einfach wieder.
Ja.
Da kommen ja noch ein paar Vereine dazu, die angeblich Ansprüche haben, weiß ich noch nicht, ist doch egal, Wir haben keinen Trainer mehr in Augsburg, das ist wurscht, wir haben auch keinen Präsidenten mehr, ist auch wurscht, wir bleiben trotzdem drin, 13 kommt dann, aber das ist nicht so schlimm, wir können das schon tippen, ich habe dann irgendwann aber aufgehört, immer auf Augsburg zu tippen, seitdem lief es dann auch nicht mehr so gut, muss man auch mal sagen, am Anfang war ich Erster.
Ja? Ich habe nur eine einzige Bonusfrage nicht richtig und das ist, weil Augsburg nicht abgestiegen ist, das finde ich persönliche Beleidigung. Wer tippt
denn sowas auch?
25. bin ich. 25. Das ist gar nicht so verkehrt. Ich weiß gar nicht, wie viel waren. 50 oder so. Aber die meisten haben nicht mehr regelmäßig getippt. Aber ist egal. Nächstes Mal machen wir das wieder. Glückwunsch an Tim. Meld dich. Du kriegst irgendwas. Listemann schenkt dir bestimmt ein T-Shirt oder so. Komm, meld dich. Hast du gut gemacht. Hauptsache vom Flöter. Hashtag. So, damit sind wir am Ende, Herr Flöter. Haben wir noch irgendwas zu triggern? Ja, Kommentare. Ganz viele, weil wir machen das Kommentar-Highlight der Woche. Nächste Woche mache ich das wieder. Schreibt hin. Es muss überzeugend sein. Es muss spannend sein. Es muss witzig sein. Ich muss überzeugt sein. Ja, Patreon auch. Lese ich genauso. Und dann machen wir das. Abo macht ihr, Glocke auch. Patreon macht ihr auch. Ihr hört euch jede einzelne Review an von uns. Jede, einschließlich Rampage, was ich auch gemacht habe am Freitag mit dem TJ. Das war ein verrücktes Spielchen, was wir da gemacht haben. Hört euch das an, die war auch witzig. Und auch alles mit dem Herr Flöter. Ich bin raus. Dankeschön und auf Wiedersehen.
So sieht's aus und es geht weiter. Natürlich mit SmackDown. Gucken wir live auf twitch.tv/Herr Flöter mit OE geschrieben. Freitagnacht und danach gibt's auch die Live-Review direkt. Und dann gibt's sie auch auf YouTube am Samstagmorgen, wie gewohnt, ja, ich wurde gecancelt als Ringsprecher, dementsprechend habe ich Zeit, nein, Quatsch, alles gut, Pläne ändern sich und das ist das, was ich mitnehme aus dieser, lass mir doch mal ein gutes Fazit, nein, natürlich nicht, ich wurde nicht gecancelt, weil der Hauptringsprecher ist doch da, dementsprechend bin ich raus, das ist aber gut, dann kann ich SmackDown gucken und Formel 1 und allem drum und dran, das ist alles super, ich kann auch mal schlafen, auch das ist gut, aber was ich sagen möchte, es ist Wrestling. Pläne ändern sich, das gehört zum Wrestling und das ist das Schöne am Wrestling. Immer dann, wenn sich was ändert, wird WWE eigentlich kreativ. Ja? Und ich hoffe, dass man aus dieser Nummer, ob jetzt Work, nicht Work, Shoot, was auch immer, komplett egal, macht irgendwas draus. Und dann sind wir alle sehr zufrieden mit dieser WWE, wie sie aktuell aufgestellt ist, trotz eines C-Pay-Per-Views. Und dann kommt Money in the Bank und SummerSlam und dann kommt Cardiff und alles drum und dran. Und dann geht's richtig heiß her im Sommer. Meine lieben Freunde, bis dahin, tschö mit OE.
Sports Social Podcast Network.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.